Ja, in der Vorlesung geht es jetzt um ganz andere Themen. Und ich habe warum ist denn der Beamer aus? Kein Signal. Moment, dann machen wir mal. Ja, Entschuldigung. Jetzt ist der Beamer auch da. Also in der Vorlesung geht es um ein ganz neues Thema. Bis jetzt hatten wir ja Sachen, die zum Teil ganz schön mathematisch geworden sind, oder zumindest rechenintensiv geworden sind und die auch aus Disziplinen waren wie der Nachrichtentechnik oder so, also recht technisch orientierten Dingen und auch aus der Kerninformatik. Jetzt bewegen wir uns in den weiteren Bereich der Vorlesung rein, in dem es nicht mehr so sehr um ganz allgemeine Grundlagen geht, sondern um Einzelmedien. Wir haben also jetzt mehrere Abschnitte, in denen verschiedene technische Medientypen vorgestellt werden, und zwar auf voller Breite, also sowohl mit den Teilen, die außerhalb unseres eigentlichen Kerngebiets Informatik, Medieninformatik liegen, als auch natürlich besonders die Informatikanteile dran. Und diese Medientypen, um die es gehen wird, sind die ganz klassischen zunächst mal. Das wird Ton und Bild und Bewegtbild sein. Und dem Ganzen vorgeschaltet noch als ein vierter Medientyp Text und Schrift und Zeichen und Schrift, was vielleicht nicht so direkt zunächst mal als vergleichbar zu Bildern und Ton gesehen werden kann. Aber wenn man ein bisschen über die Bedeutung als Kommunikationsmedium eben nachdenkt, dann ist es natürlich eins der ganz traditionellen und gravierenden Medien. Insofern hat es schon ein eigenes Kapitel verdient. Was noch sein wird, ist, dass zwischen diesen vier Einzelmedien noch einmal ein Kapitel eingeschoben ist. Es wird danach diesem Text-Schrift-Kapitel sein, was wieder ein bisschen technischer ist, wo es um Grundlagen der Signalverarbeitung geht. Und dann kommen eben, wie gesagt, die weiteren Einzelmedien. Ja, lange Vorrede. Jetzt wird man mit Zeichen und Schrift mal starten. Natürlich gegliedert zunächst mal ein Einstieg in Medien, Zeichen, Text und Schrift. Aber dann kommen zwei ganz verschiedene Themenbereiche. Das eine ist ein Themenbereich, der außerhalb der Informatik liegt, nämlich Typografie. Und das zweite ist dann ein Bereich, der ganz stark in der Informatik liegt, nämlich Hypertext und die entsprechende Markup-Language fürs World Wide Web. Heute geht es nur um die Abschnitte 3.1 bis 3.3, also das HTML und World Wide Web und so weiter. Sind im Moment noch zurückgestellt. Und deswegen sind die Literaturhinweise jetzt auch nur auf 3.1 bis 3.3 bezogen, also auf die Typografie und ähnliche Themen. Da gibt es das Kapitel 5 in unserem Buch dazu, und ich habe noch zwei weitere Bücher angegeben. Insbesondere das erste macht großen Spaß, da reinzuschauen. Das ist bei beiden so. Das sind aber, wie gesagt, immer vertiefende Bücher. Also nur für jemanden, der sich jetzt wirklich begeistert dafür und mehr wissen will, der sollte unbedingt in solche Bücher mal reinschauen. Ja, Zeichen hatten wir ja schon in ganz verschiedenen Kontexten. Also ein Zeichen ist letztlich eine Repräsentation von Information, in dem Fall als ein grafisches Objekt, und dient natürlich, wie vieles, mit dem wir uns hier befassen, der Übertragung von Information. Und wir schauen uns jetzt wirklich nur Bildzeichen an. Es gibt auch andere Zeichen, es gibt auch auditive Zeichen. Wenn Sie zum Beispiel an die Signale denken, die man in der U-Bahn zum Beispiel hört, wenn die Türen zugehen, oder die Zeitzeichen im Radio oder so. Es gibt eben sehr wohl auditive Zeichen. Es gibt auch sowas wie akustische Logos inzwischen. Die Telekom hat sowas zum Beispiel erfolgreich eingeführt. Also muss nicht immer bloß Bilder sein, aber jetzt geht es zunächst mal um Bilder. Bei den Zeichen kann man jetzt verschiedene Dinge anschauen. Man kann Symbole anschauen. Das sind Bilder, die tatsächlich einen Begriff oder einen Sachverhalt komplett repräsentieren, im Gegensatz zu den Zeichen unserer Schrift, die ja noch ein ganzes Stück abstrakter sind. Also der Buchstabe R, der repräsentiert keinen Sachverhalt oder auch keinen Begriff, sondern das ist ein Baustein, aus dem man Begriffe und Sachverhalte erst bauen kann. Während das in anderen Sprachen wieder anders ist, wo eben wirklich mit Symbolschriften zu tun hat, Chinesisch zum Beispiel. Dort sind die Buchstaben der Schrift tatsächlich Symbole. Also Bilderschrift ist das, was man natürlich zuerst hatte. Das ist die Aufzeichnung von Symbolen, und Symbole gibt es nach wie vor. Angefangen hat man damit mit dem Schreiben. Heute verwenden wir immer noch Symbole. Ich habe hier ein paar Beispiele auf der Folie. Da braucht man nicht viel dazu sagen. Es gibt Symbole, die sehr, sehr wichtig sind, vor allem, weil sie eben auch vollkommen sprachunabhängig sind. Der entscheidende Sprung, der uns interessiert, war, dass wir von den Symbolschriften, den Bildergeschichten sozusagen, irgendwann mal zu den Buchstabenschriften kamen. Das ist auch schon ganz schön lang her. Also meine Recherche hat gezeigt 6000 vor Christus. Und so Schriften, die man findet, die Vorläufer auch unserer eigenen Schrift sind, sind zum Beispiel diese kanaanitische Schrift, die hier steht. Und da findet man schon Zeichen, die durchaus dann ähnlich sind mit unseren Zeichen, zum Beispiel den Vorläufer von dem Aleph, das dann wird wirklich vom hebräischen Aleph dort oben, was dann letztlich doch mit unserem A ganz stark zusammenhängt. Wir sind ja an Medientechnik, an technischen Medien interessiert. Insofern ist die Schrift alleine noch nicht wirklich was, das besonders relevant ist für uns, sondern interessant wird es dann, wenn die Schrift mit Technik zusammenkommt. Das heißt, wenn man Dinge vervielfältigen kann. Und das ging natürlich auch schon an mit den ersten Stempeln, aber interessant wird es erst in dem Moment natürlich, wo man wirklich drucken kann. Das geht auch sehr weit zurück, aber so letztlich der große Durchbruch in ganz großem Maßstab geht natürlich letztlich auf den Herrn Johann Gensfleisch zum Gutenberg zurück, der meistens sich dann bloß noch Gutenberg nennen hat lassen, 1434 die Druckerpresse, und der gleiche Gutenberg auch nur ganz kurz danach noch eine zweite ganz wichtige Erfindung, nämlich bewegliche Typen, aus denen man Seiten zusammensetzt, die dann gedruckt werden. Sowas gab es, wie bei vielen dieser Erfindungen, auch schon vorher mal, steht auch auf der Folie nochmal, schon 1040. Solche Dinge sind nicht zu vernachlässigen in ihrer Wirkung auf die Gesellschaft. Also die Tatsache, dass man Bücher drucken konnte, hängt ganz eng zum Beispiel mit der Reformationsbewegung zusammen. Das liegt ja zeitlich auch ungefähr ähnlich. Es ist so, in dem Moment, wo man zum Beispiel Bibeln in großem Maßstab drucken kann, kann sich natürlich das Gemeindevolk mit der Bibel auseinandersetzen. Da macht es Sinn, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Also passt sozusagen Luther irgendwie sehr, sehr gut zur Druckerpresse. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass man solche Ideen wie das Laienpriestertum haben will, dann braucht man eigentlich im großen Maßstab Vervielfältigungsmöglichkeiten für Texte, insbesondere in dem Fall die Bibel. Also das hängt ganz eng zusammen. Und schon an der Stelle sieht man es schon lang her, aber sieht man, dass gesellschaftliche Bewegungen und solche Medienrevolutionen fast nicht voneinander zu trennen sind. Es ist oft schwierig zu sagen, was ist die Henne und was ist das Ei. Wenn wir so in der Historie sind, es ist ja wirklich sehr lang her, was ist denn bezüglich Schriften Wichtiges in der Zwischenzeit passiert? Ja, also was in der Renaissance zum Beispiel ganz Wichtiges passiert ist, was wir heute noch nutzen, ist, dass sehr viele Schriftarten geschaffen worden sind. Also viele der Namen, die Sie heute immer noch finden bei Schriften, ich habe die Namen der Leute auch jeweils dann Familiennamen in ihrer Schrift gesetzt, sind zum Beispiel Didot oder Bodoni, das sind Schriften und Schriftenschöpfer, die also schon eine ganze Zeit her sind in ihrem Wirken. Es gibt natürlich fortlaufend neue Schriften, also Hermann Berthold ist schon viel neuer, oder Frutiger zum Beispiel ist eine Schrift, die erst in den letzten paar Jahren entstanden ist. Was uns natürlich auch interessiert, ist abgesehen von der Entwicklung der Schriften, die Technik, und die hat dann doch deutlich später eingesetzt, ist die industrielle Revolution, so um 1900 rum. Eine ganz wesentliche Entwicklung dabei ist die Linotype von Mergenthaler. Da geht es darum, dass man das erste Mal eigentlich wirklich automatisch sozusagen Druckseiten erstellen kann, indem man so eine Tastatur hat, über die man die Texte eingibt. Und die werden, also insbesondere bei der Zeilengießmaschine, löst so ein Druck auf die Taste im Prinzip aus, dass ein Buchstabe, eine Druckvorlage für einen Buchstaben über so ein Kanalsystem aus einem Behälter geholt wird und auf die zu entwerfende Druckzeile geschoben wird. Und wenn die Zeile fertig ist, dann wird das Ganze miteinander vergossen und ist dann eine Druckmatrix, die man wirklich benutzen kann. Das geht schon ganz schön schnell. Also mit der Linotype kann man bis zu 8000 Zeichen pro Stunde schreiben. Das heißt, damit ist es problemlos möglich, im großen Maßstab sowas wie Tageszeitungen oder so zu machen. Was ja auch erfordert, dass man eben schnell setzen kann. Und damit haben wir auch wieder so ein Wechselspiel zwischen Technik und gesellschaftlichen Medien. Die Tageszeitung ist natürlich ein ganz gravierendes neues Medium. Wenn man weiter in der Historie geht, gibt es eine Entwicklung, die eigentlich historisch schon ein bisschen davor liegt, die dann aber erst später massiv eingesetzt wurde, nämlich die Lithografie. Also früher hat man ja, oder in den ersten Ansätzen zum Drucken, letztlich die Höhenunterschiede der Druckvorlage benutzt. Das waren also entweder so, dass das wie beim Stempel so ist, dass die Farbe auf den erhabenen Stellen klebt, oder beim Tiefdruck, dass man die Farbe zwischen die erhabenen Stellen reindrückt und das Überschüssige wegnimmt und damit dann druckt. Das waren aber alles Sachen, wo man sozusagen Vertiefungen gebraucht hat, was heißt, dass das also mechanisch auch sehr aufwendig ist, diese Stempel zu erzeugen. Die Lithografie bedeutet, dass man die Oberfläche verändert, dass die Farbe an manchen Stellen besser haftet und an manchen schlechter. Das kann man chemisch machen. Besonders interessant wurde dann die Lithografie, eben, die ja heute auch im Offset-Druck immer noch durchaus verwendet wird, im Zusammenspiel mit optischen Techniken. Der Fotosatz, ungefähr 49, also nach dem Weltkrieg schon, dort kann man die Vorlage durch Belichten sozusagen durch einen chemischen Prozess, der nachgeschaltet wird, an manchen Stellen so machen, dass sie Farbe annimmt, an anderen Stellen, dass sie Farbe abstößt. Das heißt, ich kann praktisch ein Bild auf die Farbe, auf die Druckvorlage projizieren und das dann abdrucken. Was dann so ähnlich zum Beispiel auch in den Laserdruckern ja passiert. Das Besondere, dadurch, dass das fototechnisch gemacht wird, ist, dass ich nicht mehr daran gebunden bin, die einzelnen Zeichen nebeneinander zu schieben. Früher die Zeichen, die hatten ja einen Körper sozusagen, einen Rahmen, auf dem die sitzen müssen. Und dadurch kann ich die zum Beispiel nicht ineinander schieben. Ich kann nicht erreichen, dass ein T über den benachbarten, ein großes T mit seinem großen Querbalken über den benachbarten Buchstaben rausragt. Das geht nicht, mit dem Fotosatz geht das natürlich schon. Also es gibt ganz neue Möglichkeiten, auch so Dinge, dass Buchstaben gedreht sind. Da kann man also eine ganze Menge Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte. Das ist also auch wieder auch für die Typografie ein ganz großer Schritt vorwärts. Und schon seit 1965 macht man das Ganze dann im Wesentlichen auf binärer Basis. Von Hell stammt so ein Kathodenstrahlsystem. Ja, wenn man vielleicht den letzten wirklich großen Meilenstein in so der Geschichte der Schriften sehen will, das ist ungefähr in den 70er Jahren, das werden wir uns auch noch genauer anschauen, Vektorformate für Schriften, nämlich PostScript und TrueType, womit wir heute mal zu tun haben. Also wie gesagt, das ist jetzt alles außerhalb meines eigentlichen Fachgebiets. Ich arbeite mir die Sachen auch aus Quellen und versuche die dann auch immer wieder anzugeben. Wobei es natürlich manchmal sein kann, dass die Quellen auch schon wieder aus dem Web verschwinden, so sie aus dem Web sind. Ja, jetzt müssen wir aber richtig rein in die Technik von Zeichensätzen und Schriften. Und damit wir wirklich verstehen, wie eine Schrift gestaltet sein soll und muss und wie Typografie funktioniert, müssen wir, wie ich das ganz am Anfang der Vorlesung versprochen habe, da anfangen, wo die Schrift am Schluss ankommt und konsumiert wird, nämlich bei Menschen. Also was passiert eigentlich, wenn wir Texte lesen? Das ist sowieso erstaunlich, wie schnell wir heute lesen können. Also das haben Sie selber erlebt und ich erlebe es sozusagen mit meinen Kindern gerade wieder, dass ein Leseanfänger ja unglaublich langsam liest. Das ist eine sehr schwierige Technik eigentlich zunächst mal. Und im Lauf der Erfahrung, die man da sich erarbeitet und auch bestimmte Techniken, die man noch zusätzlich lernen kann, lernt man eigentlich Texte sehr, sehr schnell aufzunehmen. Das ist wirklich eine Kulturtechnik und die entwickelt sich nicht nur beim Einzelnen sozusagen so, sondern die hat sich auch über die Gesellschaft weg so entwickelt. Also es ist so, dass so schnell, wie wir heute lesen, hat man noch nie lesen können eigentlich. Also wenn Sie schauen, über Berichte, dass Leute was lesen, wenn Sie mittelalterliche Texte anschauen, da war das ganz normal, dass eigentlich vorgelesen wurde immer und wenn ich einen Text lese, dass ich wirklich stumm mitgelesen habe, also mit Mundbewegung. Das heißt, ich konnte nur so schnell lesen, wie ich sprechen kann. Und wenn Sie anschauen, also mal darauf achten, wie schnell Sie heutzutage einen Text lesen können oder auch womöglich überfliegen, das ist Größenordnungen schneller, als wenn Sie den Text wirklich sprechen müssen. Sie brauchen auch ein bisschen mehr schauen, was so ein Hörbuch, wie viele Stunden das immer sind und wie viel schneller man das, wenn man wirklich ein spannendes Buch liest, wie viel schneller man das aufnehmen kann. Es ist auch so, dass wir gelernt haben, die Geschwindigkeit des Lesens zu steuern. Das ist einfach ein Unterschied im Tempo, wie ich ein Gedicht lese zum Beispiel, bei dem es vielleicht ein Haiku oder so, bei dem es wirklich auf ganz feine Details ankommt, wo nicht viel Text da ist, der aber sehr intensiv ist, oder ob ich eben irgendwelche Nachrichten überfliege über irgendwelche womöglich technischen Dinge, irgendwie ein Newsticker im Netz. Da überfliege ich das wirklich bloß auf bestimmte Stichworte hin und schaue bloß einzelne Stellen genauer an. Ja, und wie geht es denn überhaupt, dass ich so bestimmen kann, wo schaue ich genau hin und wo nicht? Das heißt, dass wir beim Lesen offensichtlich was ganz anderes machen, als bloß einen Buchstaben nach dem anderen anzuschauen und sozusagen in einen Phonemeindruck zu übersetzen, so wie das ein Leseanfänger macht. Das weiß man auch schon seit 1879, steht hier, dass die Art, wie unsere Augen das aufnehmen, so funktioniert, dass wir bestimmte Stellen relativ lange anschauen, also wirklich vergleichsweise 250 Millisekunden, das ist eine Viertelsekunde, und sehr viele andere Stellen nur überspringen. Das heißt, das Auge springt dauernd über den Text und an bestimmten Stellen bleibt es dann haften. Also man kann sich das vielleicht an dem Beispiel mal klar machen. So eine Fixation ist eine Stelle, an der das Auge hängen bleibt und auch ein bisschen was von der Umgebung sozusagen aufnimmt und dann springt das Auge ein ganzes Stück wieder weiter. Und typisch ist es so, dass diese Stellen, wo das Auge hängen bleibt, natürlich vom grafischen Erscheinungsbild des Textes geführt werden. Also wenn da eine Lücke ist, das ist typischerweise eine Stelle, wo das Auge, wo dem Auge eine Fixation angeboten wird. Und nicht jede Lücke führt zu einer Fixation, sondern es kann so 10 Zeichen oder so schon weiter sein. Es muss auch nicht immer eine Lücke sein. Das kann durchaus auch mitten in dem Wort sein, wobei das aber auch ein optischer Hinweis natürlich ist, zum Beispiel in der Mitte von einem Wort zu liegen. Ja, Sie sehen schon, wie das gemeint ist. Wir springen sozusagen über den Text. Und Sie sehen jetzt an der Stelle, wo ich gerade war, bei den Linien in der vorletzten Zeile, dass es durchaus vorkommt auch, dass wir wieder zurückspringen. Insbesondere, wenn Worte irgendwie ein bisschen komplizierter sind, wenn es Fremdworte sind, wenn der Satzbau komplex ist oder so, kann sein, dass wir wieder von vorne das Ganze anschauen. Und was man sich dabei klar machen muss, ist, dass diese Dinge, die wir jetzt hier anschauen, die lassen sich mit technischen Hilfsmitteln sehr gut beobachten. Also es gibt heute auch moderne Eye-Tracker mit den Eye-Gaze-Beobachtungssysteme, mit denen man das sehr, sehr präzise sehen kann, was die, wie die Augen gesteuert werden. Es ist aber nicht bewusst, was hier passiert. Also das ist ein Vorgang, den Sie nur ganz schwer bewusst kontrollieren können. Diese Rücksprünge, von denen die Rede ist, die nehmen Sie gar nicht wahr. Sie merken höchstens, dass sich der Text irgendwie ein bisschen zäher liest, dass es länger dauert, dass Sie sich vielleicht auch mal irgendwie nicht auskennen. Das ist so die subjektive Wahrnehmung. Zunächst mal ist diese Geschichte mit den Sakkaden und Fixationen, was das sozusagen automatisiert ist und das wir nicht wirklich bewusst machen. Ja, wenn wir jetzt Texte lesen, dann gibt es auch noch ein paar Effekte, die man wissen muss. Zum Beispiel ist es so, dass wenn Sie einzelne Buchstaben erkennen müssen, dann sind Sie wesentlich weniger effektiv, also sind wir alle im Durchschnitt aus psychologischen Untersuchungen, als wenn wir Worte erkennen müssen. Also 4 Buchstaben braucht ungefähr genauso lang wie 2 ganze Wörter. Das heißt, wir erkennen die Wörter als Bilder sozusagen. Deswegen gibt es ja auch Leselernmethoden, die eben auf Ganzworten beruhen, weil letztlich die fortgeschrittene Lesetechnik schon darauf beruht, dass man ganze Wörter erkennt. Es ist auch so, dass das Lesen und das Verstehen ganz stark miteinander zusammenhängt. Also das merken Sie vielleicht, wenn Sie fremdsprachige Texte lesen, wenn Sie die Sprache auch gut können, also mir geht es mit Englisch so, merkt man deutlich trotzdem noch, dass es langsamer geht. Wenn man die Sprache nur ziemlich mäßig kann, dann geht es nochmal deutlich langsamer. Und genauso ist es auch bei Fachtexten, wenn Sie eben Vorkenntnisse haben, genau sich schon Erwartungen bilden können, was jetzt dann als nächstes kommt, dann können Sie entsprechend schnell lesen, dann sind die Fixationszeiten auch kurz, da wird schnell was erkannt. Dagegen, wenn das ein schwieriger Fachtext ist, in dem Sie ganz neue Dinge lernen, dann geht es eben entsprechend langsamer. Jetzt kommen wir in den Bereich, der langsam für die Typografie wirklich interessant ist. Wenn die Typografie nicht stimmt, wenn also zum Beispiel die Zeilenabstände zu klein sind oder die Abstände zwischen den Worten zu klein sind, sodass die schwer zu erkennen sind, dann kann man messen, dass das Lesetempo darunter leidet. Auch orthografische Fehler verlangsamen das Lesetempo, weil eben dieser Wiedererkennungseffekt dadurch gestört wird. Man braucht eben sozusagen zusätzliche kognitive Leistung, um zu erkennen, welches Wort wirklich was ist. Was auch ganz offensichtlich zu erkennen ist, und das sind alles Ergebnisse einfach aus der Psychologie, die ich hier berichte, ist, dass es einen Satzabschlusseffekt gibt. Das heißt, wenn wir einen ganzen Satz aufgenommen haben, dann scheint es so zu sein, dass wir wirklich so eine Nachverarbeitung haben, wo man den irgendwie analysiert, abspeichert. Das heißt, am Satzende gibt es typischerweise eine längere Fixation, bevor es wieder weitergeht. Also was das für uns jetzt heißt, wenn wir auf das Medium achten und die technischen Gegebenheiten, ist, dass die Bilddarstellung, die Typografie eben, die Bilddarstellung der Zeichen eines Textes ausgesprochen wichtig ist, weil das direkt das Lesetempo und damit auch das Verständnis beeinflusst. Und offensichtlich ist der zentrale Punkt dabei, dem Auge eine klare Führung zu geben, dass diese Fixationen gute Punkte finden, an denen sie sich sozusagen anlegen können und dass auch solche Dinge wie Rücksprünge eben eine ganz klare Führung haben, dass ein Rücksprung nicht zum Beispiel wieder in die falsche Zeile führt. Also das ist das, was die Typografie eigentlich leisten muss. Da gibt es noch so einen Text, der durchs Internet geistert und den man so ein bisschen auf Wortüberlegenheit zurückführen kann. Das ist eine ganz interessante Geschichte mit dem Text, den kannte ich schon, ich hatte ihn früher nicht in der Vorlesung drin. Dann haben wir Studierende gesagt, das ist doch ein tolles Beispiel, das muss man unbedingt in die Vorlesung aufnehmen, habe ich dann auch gemacht. Also ich denke, was es heißt, ist ziemlich klar, es ist eigentlich Unsinn, was da steht, aber man kann es trotzdem lesen. Also man kann eben lesen, dass gemäß einer Studie einer englischen Universität es nicht wichtig ist, in welcher Reihenfolge die Buchstaben im Wort sind. Das Einzige ist wichtig, dass der erste und letzte Buchstabe in der richtigen Position sind. Da sind zwei Sachen dazu zu sagen. Das eine ist, das stimmt schon, da merkt man die Wortüberlegenheit. Das zweite ist, wenn Sie solche Quellen im Netz finden, wenn Sie mal selber jetzt irgendwie eine Seminararbeit machen müssen oder sowas, seien Sie sehr vorsichtig. Also diesen Effekt, dass mir Studierende gesagt haben, das soll man in die Vorlesung tun. Ich war ja dann soweit überzeugt, dass ich es in eine Folie dazu gemacht habe. Dann habe ich aber nochmal genauer recherchiert. Und es ist eben so, dass diese Studie ein reines Hirngespinst ist. Die gibt es tatsächlich nicht. Auch diese Aussage ist in keiner Weise belegbar. Trotzdem, wenn Sie im Netz schauen, auch in anderen Artikeln übers Lesen schauen, finden Sie das immer mal wieder als Beispiel. Das ist im Prinzip eine freie Erfindung, so etwas wie ein Witz eigentlich. Allerdings ist der Effekt natürlich wahrnehmbar. Das ist Wortüberlegenheit und es liegt eben auch daran, dass der Text eben von der Art und Weise ist, dass der Inhalt sehr leicht vorhersehbar ist, so dadurch auch leicht zu verstehen ist. Also wenn man jetzt andere Texte nimmt, die wirklich einen komplexen Inhalt haben, den der Leser sich nicht erschließen kann, dann funktioniert das bei Weitem weniger gut. Also immer vorsichtig sein, insbesondere wenn Sie dann selber irgendwelche Materialien zusammenstellen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Terminologie. Ich habe schon über Symbole geredet und über Zeichen. Und Zeichen sind jetzt Elemente eines Zeichenvorrats. Das hatten wir schon in ähnlicher Weise. Ein Zeichensatz, der Character Code, ist eine Abbildung zwischen Zeichen und ganzen Zahlen. Da geht es also darum, hatten wir eigentlich auch schon einen Zeichensatz, wo wir gesagt haben, das Zeichen A ist 97 oder so. Da muss man aufpassen, es gibt im Deutschen irgendwie diese Unart, dass man sagt, wir verwenden den Zeichensatz Helvetica. Das ist von der Terminologie her falsch. Also ein Zeichensatz ist zum Beispiel der ASCII-Zeichensatz oder UTF-8. Diese Dinge werden wir uns jetzt gleich anschauen. Das sind Zeichensätze, aber Helvetica ist eine Schrift und kein Zeichensatz. Also eine Schriftart, und das heißt auf Englisch Typeface oder Font, das ist die Darstellung von Bildern sozusagen oder die Festlegung von Bildern für die einzelnen Zeichen. Und die Bilder heißen auf gelehrt Glyphen. Das sind also zum Beispiel, wie dann konkret ein großes A ausschaut. Dann nehmen wir ein Zeichen mal raus, das ist das ASCII-Zeichen Nummer 72, das heißt im Zeichensatz ASCII ist es die Nummer 72. Wir kennen das Symbol als das große H in der lateinischen Schrift. Und das ist jetzt das H in Times und das ist das H in Helvetica, also in der Schrift, die mal vom Flughafen Zürich in Auftrag gegeben wurde und bezahlt wurde dafür, von der man leider heutzutage nur einen mehr oder minder illegalen Nachbau namens Arial kennt. Diese Glyphen von hochwertigen Schriftarten sind nicht einfach so hingemalt, sondern das sind hochwertige Produkte, in denen sehr, sehr viel Arbeit steckt. Erstens künstlerische Arbeit steckt und zweitens auch Ergebnisse oder Erkenntnisse aus der Gestaltungslehre. Wenn Sie zum Beispiel mal bloß dieses Haar anschauen aus der Helvetica. Ich habe da zwei Varianten von dem Haar stehen. Das eine ist vielleicht das Haar, wie Sie es so einfach malen würden. Das andere ist das Haar aus der Helvetica. Wenn man den Unterschied zwischen den beiden sehen will, dann muss man mal diesen waagrechten Strich da einzeichnen. Das heißt, da, wo der Querbalken in dem linken Haar ist, ist er nicht im rechten. In dem rechten Haar ist er genau in der Mitte. Das ist das, was man so eigentlich zunächst mal natürlich meinen würde, dass der Querbalken von so einem einfachen Haar in der Mitte ist. Der von dem linken Haar ist oben und das ist bei der Helvetica tatsächlich so, dass der Haarquerbalken ein kleines bisschen nach oben verschoben ist. Wenn Sie die beiden Zeichen auf sich wirken lassen, werden Sie feststellen, dass das, bei dem der Balken ein bisschen nach oben verschoben ist, tatsächlich natürlicher und harmonischer wirkt. Der Punkt ist das Gesetz der optischen Mitte, das kennt man aus der Gestaltung. Es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir eine Fläche wahrnehmen, irgendwelche Objekte auf der Fläche wahrnehmen, dass für uns das, was wir als zentral oder in der Mitte empfinden, nicht genau in der Mitte ist, sondern ein bisschen oberhalb. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass wir gewöhnt sind, uns irgendwie so in der Landschaft einfach zu orientieren, wo man immer am Boden irgendwie noch so ein Stückchen Vordergrund hat und das, was man wirklich anschaut, ist dann ein Stück vom eigentlichen unteren Ende des Bildes weg. Weiß man nicht, auf jeden Fall ist es also eine Erkenntnis der Gestaltungslehre, das Gesetz der optischen Mitte und sowas steckt da zum Beispiel drin. Ich gehe dann gleich nochmal genauer auf die Schriften und die Glyphen ein, auch im technischen Detail. Aber wir haben ja diese zwei Aspekte, Zeichensatz und Schriftart, und die müssen wir beide behandeln. Und jetzt geht es zuerst mal in die Zeichensatzdiskussion rein. Wir haben gesagt, das H ist einerseits eben ein ASCII-Zeichen mit einer Nummer, das ist der Zeichensatzaspekt, andererseits hat es in der Schriftart Helvetica zum Beispiel eine bestimmte Repräsentation. Ja, die berühmtesten Zeichensätze, die wir so treffen, die stehen hier auf der Folie zusammengestellt. Der allerbekannteste ist der ASCII, der American Standard Code for Information Interchange, aus den 60er Jahren, der die Zeichen des lateinischen Alphabets ohne große Berücksichtigung anderer Sprachen als Englisch mit 7 Bit, also 128 Zeichen, festgelegt hat. Da kommen die Großbuchstaben drin vor, es kommen die Ziffern drin vor, es kommen Steuerzeichen drin vor. Den schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Der ist nicht wirklich komplett ausreichend, insbesondere wenn Sie solche Sonderzeichen anschauen, wie das deutsche Ä und das deutsche scharfe S, dann haben Sie mit dem schon gewisse Probleme. Deswegen hat man relativ bald angefangen, 8-Bit-Zeichensätze zu machen, in denen Sie natürlich dann doppelt so viel Platz haben. Und eigentlich kann man sagen, dass fast alle Zeichensätze in dem Bereich von Hexadezimal 00 bis 7F, ich hoffe, dass diese Zeichen Ihnen langsam was sagen, ja, das, wenn ich sag F, dann ist das im Prinzip eine Hexadezimalziffer, die im Prinzip für die 15 steht, die als 4-Bit auch geschrieben werden könnte. Aber das werden wir nachher noch im Detail treffen. In diesem Bereich ist es identisch mit ASCII und nur oberhalb sozusagen unterscheiden sie sich. Und da sind die gängigsten inzwischen die beiden ISO-Standards. Da gibt es halt einen, den Latin 1, und der ist irgendwann mal erneuert worden, ergänzt worden mit dem Latin 9. Insbesondere ist das Eurozeichen da drin. Ein leider noch weiter verbreiteter Zeichensatz ist der, den Microsoft eingeführt hat mit Windows, der geschickterweise nicht kompatibel mit dem ISO-Standard ist, was Sie ganz deutlich daran merken, dass das Eurozeichen zum Beispiel woanders liegt. Das Eurozeichen im ISO-Standard liegt auf A4 und im Windows-Zeichensatz auf 8.0. Und insgesamt muss man sagen, dass dieses Durcheinander mit den Zeichensätzen, mit zum Teil proprietären Erweiterungen, bis heute absolut verheerend ist. Also es ist unglaublich, wie oft man irgendwelche Preisschilder oder ähnliche Dinge sieht, die mit falschen Sonderzeichen gedruckt sind, was unter anderem an solchen Effekten liegt, dass eben die Zeichensätze sich da nicht einig sind, was jetzt wirklich ein bestimmter numerischer Code bedeutet. Ein Versuch, das Ganze endgültig mal zu lösen, ist Unicode, der ursprünglich mal mit 2 Byte eingeführt wurde, also ein 16-Bit-Zeichensatz. Und der wurde dann schrittchenweise aufgebaut, bis er jetzt eigentlich ein 64-Bit-Zeichensatz ist. Da habe ich auch gleich noch mehr Folien dazu, das UCS. Und weil die so lang werden, gibt es jetzt wieder eine Version, die das systematisch versucht abzukürzen, das ist das UTF-8. Und damit sind wir jetzt, und dem werde ich auch gleich nochmal genauer erklären, sind wir sozusagen auf dem Stand, den man heutzutage eigentlich als den verbreitetsten Code sieht. Also wenn Sie jetzt irgendwelche E-Mails, Webseiten oder sowas anschauen, ist das meistens in UTF-8 kodiert. Ja, jetzt nochmal ins Detail bei den einzelnen Codes. Das ist also jetzt wirklich der ASCII-Zeichensatz. In dem haben Sie die Klein- und Großbuchstaben drin und die wichtigsten Sonderzeichen, die man so im Alltag eines Programmierers braucht. Der Zeichensatz kann aber viele Dinge nicht, die man so gerne hätte. Wenn wir schon von Typografie reden, hier schauen Sie zum Beispiel das Anführungszeichen an. Da gibt es eben nur das schlichte, einfache doppelte Anführungszeichen, das gerade doppelte Anführungszeichen. Wenn Sie Typografie machen wollen, dann wollen Sie natürlich Anführungszeichen, die aufgehen und die zugehen, was man übrigens im Deutschen und im Englischen wieder verschieden macht. Die haben schon gar keinen Platz da drin. Und von den Es und Ös und scharfen S und den vielen anderen Sonderzeichen in anderen Sprachen, skandinavisches E oder so, ist nicht die Rede. Die passen da einfach nicht rein, weil es nur 7 Bit sind. Was dafür drin ist und wir heutzutage nur noch ganz, ganz wenig benutzen, ist dieser Block da oben von Steuerzeichen. Ich kenne die auch nicht mehr alle auswendig. Das sind aber Zeichen, die im Wesentlichen aus der Zeit stammen, als man mit Fernschreibern gearbeitet hat und dann zum Beispiel die Maschine, wirklich die Maschinerie des Fernschreibers gesteuert hat. Darum heißt es hier irgendwie Linefeed, um eine Zeile weiterzugehen, Formfeed, um eine ganze Seite weiterzugehen, Carriage Return für Wagenrücklauf. Und auch das ist was, das beliebig viel Verwirrung heutzutage bis in die aktuellste Situation noch erzeugt hat, dass nämlich die Frage, wie es Zeilenende von der Datei ausschaut, durchaus auch umstritten ist. Das machen Windows, Unix und das Mac-Betriebssystem, das klassische, ein bisschen verschieden, weil man sich eben fragt, reicht ein Linefeed, reicht ein Carriage Return oder brauche ich beides? Auf dem Fernschreiber brauchte man natürlich beides. Denken Sie an eine alte mechanische Schreibmaschine, da haben Sie zuerst mal um eine Zeile hochgedreht und dann den Wagenrücklauf und dann fangen Sie wieder an zu schreiben. Also aus der Zeit stammen diese Zeichen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe andere, zum Beispiel ACK für Acknowledgement oder NAC für Not Acknowledgement oder SYN, die wirklich eigentlich für die Übertragung da sind, End of Text, die man heutzutage alle nicht mehr braucht. So, das ist jetzt der ISO Latin 9, der ISO-Zeichensatz, der das auf 8-Bit erweitert. Und in dem finden Sie zum Beispiel hier das Euro-Zeichen, hier finden Sie die ganzen deutschen Sonderzeichen, finden die Anführungszeichen, über die ich vorher gejammert habe. Sie finden natürlich auch Sonderzeichen anderer Sprachen, hier zum Beispiel von skandinavischen und slawischen Sprachen. Das, was jetzt da farbig markiert ist, sind, glaube ich, die Unterschiede zwischen Latin 1 und Latin 9. Und Sie sehen, was ich vorher gesagt habe, in dem Bereich, in dem ASCII die Zeichenwerte definiert hat, sind die Zeichensätze tatsächlich identisch, die neuen und die alten. Ja, einen Schritt weiter haben wir gesagt, ist Unicode. Ja, Unicode ist eine tolle Geschichte. In Unicode hat man ja insgesamt in der neuen Version bis zu 64 Bit für ein Zeichen, was natürlich heißt, dass Sie einen unglaublich großen Raum für mögliche Zeichen haben. Das bedeutet, dass Sie in Unicode ganze Schriftfamilien haben, in denen irgendwie alle auf der Welt bekannten Alphabete Platz haben. Es sind auch noch große Bereiche des Unicode bis jetzt nicht ausgelastet. Und hier stehen also jetzt bloß mal die Sachen drin, die standardmäßig definiert sind. Da sind also viele Schriften dabei, die man vielleicht von deren Existenz, die meisten wahrscheinlich gar nichts wussten, ich auch nicht. Also interessant ist zum Beispiel hier, dass die indianische Schrift Cherokee mit da drin ist oder dass auch alte Schriften mit drin sind. Also insbesondere zum Beispiel die kretische Linear B, also eine der ersten europäischen Schriften, ist mit drin oder gotisch ist mit drin. Die Runen sind drin, phönizische Schrift ist drin. Also es sind unglaublich viele Schriften drin. Es gibt auch Versuche inzwischen, fiktive Schriften dort einzubauen. Also es gibt Reservierungen, die allerdings noch nicht Bestandteil des Standards sind, vielleicht auch nie werden, für solche Dinge wie die Klingonenschrift aus Star Trek oder so, die ja künstlich geschaffen wurde und aber genau definiert ist. Also es ist wirklich ein riesig großer Schriftraum. Das Problem bei diesen Unicode-Zeichen ist, dass wir jetzt wirklich alles, was auf der Welt so vorkommt, drin unterbringen können. Also auch die chinesischen Schriftzeichen und alle asiatischen Sprachen, alles kein Problem. Aber im Prinzip in voller Schönheit ist so ein Unicode-Zeichen eben schrecklich lang, 64-Bit eben. Und das ist natürlich Unsinn, wenn wir ein ganz normales lateinisches kleines Y zum Beispiel schreiben wollen, dass wir dafür 64-Bit spendieren, wenn es mit 7 auch geht. Und deswegen hat man angefangen, eine Definition zu finden, wie man die Unicode-Zeichen in den Fällen, wo das meiste davon irgendwie klar ist, reduzieren kann. Also insbesondere für die ganz einfachen ASCII-Zeichen wären im Unicode ganz viele Bits eigentlich 0 und erst die letzten 7 sind dann, tragen tatsächlich Information. Und man hat nun sich einen Weg überlegt, wie man die transformieren kann in kürzere Bitfolgen. Und es funktioniert so, dass wir in dem Bereich, wo der Unicode identisch zu ASCII ist, von 0 bis 7F, das sind die Unicode-Zeichen hier mit U', die ja nun, das ist der volle Raum sozusagen, also bis zu 64-Bit. In dem Bereich, wo wir also in dem ASCII sind, wo es nur 7-Bit belegt sind, macht man nichts anderes, als dass man das erste Zeichen, das erste übrige Bit sozusagen auf 0 setzt und nur diese 8-Bit festlegt. Das heißt, wir haben dann 8-Bit, genauso wie in den ISO-Zeichensätzen auch, wobei das erste Bit fixiert auf 0 ist und die letzten 7 tragen die ASCII-Information. Also zum Beispiel das Y als Unicode-Zeichen kommt dann in UTF-8 wirklich als X7, also als Hexadezimal 7,9 raus, also genauso wie in wie es in ASCII wäre. Und vielleicht nochmal an der Stelle, um klarzumachen, was das 7,9, dieses Hexadezimalzeichen als Bitfolge wirklich heißt. Das sind also zwei Vierersequenzen von Bits. Und eine solche Vierersequenz, wenn Sie die anschauen, das ist natürlich eine Binärzahl, die Sie eben von hinten lesen. Da stehen die 1er, die 2er, die 4er, die 8er. Die letzte Binärzahl, schauen Sie an, da ist ein 1er, keine 2er, keine 4er und ein 8er. Also 1 plus 8 ist 9. Die 1001 steht für 9. Und die vorn, ein 1er, ein 2er, ein 4er, sind also 3 plus 4 sind 7. Das heißt, die 011 steht für 7. Also so sind diese Hexadezimalzahlen gemeint. Mit denen können Sie also für jedes dieser Hexadezimalzahlen können Sie sich eine Sequenz von einem Halbbyte sozusagen, von 4 Bits nicht bloß vorstellen, sondern die ist da eindeutig damit assoziiert. Und ein Byte, also 8 Bits, sind eben dann deswegen mit 2 so Hexadezimalzahlen bezeichnet. Darum sagt man immer, das ist zwischen Hexadezimal 00 und FF zum Beispiel. Das sind genau die möglichen Werte eines Bytes. Ja, jetzt schauen wir uns mal das Ä an. Was jetzt natürlich passiert ist durch das UTF-8, ist, dass wir den gleichen Fehler haben eigentlich wie bei ASCII. Wir können in der kürzesten Form, wo wir nur ein Byte zur Verfügung haben, nur 8 Bit, können wir nur den klassischen ASCII-Zeichensatz unterbringen und keine Äs und Ös und Eurozeichen. Klar. Um das zu machen, brauchen wir dann gleich ein zweites Byte. Also zum Beispiel das Ä schaut in UTF-8 so aus, C3A4. Und die Regel, die Sie hier finden, ist, dass Sie, das ist ganz ähnlich wie mit unseren Fano-Codes, die wir uns letztes Mal angeschaut haben, wenn das ein Code ist, der weitere Bytes enthält, dann ist das erste Bit eine 1 und es folgen so viele Einsen, wie insgesamt die Länge des Zeichens sozusagen im Byte ist. Das heißt hier, die Zeichen in dem Bereich, die als 2 Byte abgespeichert werden, die haben 2 Einsen, die als 3 Byte abgespeichert werden, haben 3 Einsen und so weiter. Und wir haben dann noch eine Besonderheit, dass wir eine 0 nach dieser Folge von Einsen haben, immer, die ist fix. Die 0 ist quasi die Einleitung der Zahlenfolge und das zweite Byte geht auch immer mit einer festen Sequenz an mit 1, 0. Das heißt, wenn Sie jetzt den Code E4, den Unicode E4 anschauen, das ist das Ä. In der Unicode-Tabelle, also in der vollen 64-Bit-Tabelle, sagt man, das hat den Wert E4, also hinten eine 4, ein Byte, 4 Bit, die dem 4 entsprechen und dann 4 Bit, die dem E entsprechen. Wenn Sie das in UTF-8 darstellen wollen, dann haben Sie diese Folge hier. Ich stelle gerade fest, dass ich mir Mühe gegeben habe, das farbig auseinanderzuhalten, dass es aber relativ schwer zu erkennen ist. Ich glaube, von hinten ist es besser. Ja, es geht schon. Also was Sie hier sehen, in schwarz markiert 110 und hier die 10, das sind die Teile, an denen wir nichts ändern können. Die sind fix, weil es ein 2-Byte-Zeichen ist. Und jetzt wird das A4 sozusagen in den Rest reingeschrieben. Die 4 sehen Sie hier. Da ist auf der 4 eine 1, sonst lauter Nullen. Das A findet man so, dass man natürlich jetzt die freien Stellen von hinten sucht. Hier 0, 1, 1, 1. Das ist das A, das ist das nächste Byte. Das ist das E. Schauen wir mal, was auch wirklich stimmt. 0, 1, 1, 1. Da haben wir also 0 1er, haben einen 2er, einen 4er und einen 8er. Also 4 und 8 ist 12, 13. Und 13, also die, das A entspricht 10, B 11, C 12. Stimmt das? Hilft mir jemand rechnen. A ist 10, B ist 11, C ist 12, D ist 13, nicht E 14. Schauen wir nochmal. 0, 1, 1, 1. Es ist ja auch, muss man doch einer helfen, 12 und 2 sind ja auch eben, es sind ja 14. Es ist nicht, kann man ja mitrechnen. Also hier, 0, 1, 1, 1, diese 2-Bit und die beiden zusammen als eine 4-Bit-Zahl gerechnet, ist tatsächlich die 14, 8 und 4 und 2 und da haben Sie dieses E sozusagen wieder. Und davor sind es lauter 0. Ja, und jetzt dieses ganze Ding samt dieser schwarzen Füllbits gelesen, das ist jetzt wieder das, was hier in der Spalte steht, C3A4, das ist das UTF-8-Zeichen. Das 4 ist da hinten, das 1-0, 1-0 ist das A. Hier sieht man ganz deutlich das 3 und das ist das C. Also es ist ein bisschen komplizierter geworden, aber es ist halt eine ganz systematische Abbildung, wie sie aus diesen kürzeren Bitfolgen dann letztlich die 64-Bitfolgen machen können, die dann im Unicode-Zeichen sind. Also Sie haben das hier, finden Sie sozusagen irgendwo in der E-Mail. Das hier ist das Hexadezimal kurz geschrieben und die Transformation liefert Ihnen dann quasi dieses Zeichen aus dem 64-Bit-Raum. Und dass da auch sehr große Zeichen im Alltag vorkommen, sieht man zum Beispiel an dem Euro. Das Euro-Zeichen braucht schon tatsächlich 3 Byte, um abgespeichert zu werden und ist schon eine ganz nennenswerte Bitfolge in dem UTF-8. Also, es ist eine relativ komplexe Technik eigentlich, wenn man sich genau überlegt, was hinter so etwas Einfachem steht, wie Texte zu schreiben und hinter der Tatsache, dass Sie heutzutage in Texteditoren eben alle möglichen Zeichen aus allen möglichen Schriften benutzen können. So, das waren jetzt mal Zeichensätze, also Nummern für Zeichen. Jetzt wollen wir natürlich in die grafische Darstellung rein. Das heißt, wir wollen Bilder zu den Zeichen, Glyphen. Und da geht es ja schon mal damit los, wie groß ist so ein Zeichen überhaupt? Wie messe ich das denn? Wie hoch, wie breit? Auch da ist eine Menge Historie dabei und es ist auch so, dass in den USA und in Europa sich traditionellerweise die Maße ein bisschen unterscheiden. Generell misst man in der Typografie in Punkten, das fällt jedem wahrscheinlich auf, wenn er an Schriftgrößen denkt, 12-Punkt, 8-Punkt. Aber was so ein Punkt ist, ist durchaus unterschiedlich definiert. Grob gesagt, es ist ein 72. Zoll, da sind sich die Drucker einig, aber es gibt eben französische Zoll und es gibt amerikanische Zolls. Das ist für uns jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig weltweit ist, dass wir es eben jetzt mit den Pika-Punkten zu tun haben, die nun ja, ein 72,72 Inch tatsächlich sind. Wichtig ist gar nicht so sehr, wie es definiert ist, das kann man nachschlagen. Wichtig ist, dass so ein Punkt tatsächlich 0,353 mm hat. Das heißt, also ein typografischer Punkt ist wirklich eine genau auf den Bruchteil des Millimeters festgelegte Größe. Man muss noch aufpassen, die Druckerpunkte, die Pika-Punkte und die in Computerschriften benutzt werden, im PostScript zum Beispiel, die unterscheiden sich noch um Winzigkeiten. Wenn Sie sehen, die PostScript-Points sind glatte 72stel und die Druckerpunkte, das sind diese 72,72. Die Verwirrung ist groß. Wichtig ist, dass ein Punkt ein festes Maß ist. Und nachdem das alles schwierig ist, wie genau absolut groß eine Schrift ist und man oft auch nur relative Größenverhältnisse braucht, benutzt man in der Drucker, in der Typografie Maße, die sozusagen in der Schrift zu finden sind. Man sagt, ein M ist die Höhe der Glyphe von dem großen M. Damit kann man schon mal sagen, wie in, auch in Millimetern es sein muss, wie groß die Schrift ist. Und ein X ist die Höhe sozusagen eines Standard-Kleinbuchstabens. Das M ist ein Standard-Großbuchstabe, nämlich das kleine X. Und die Drucker, die haben so eine Reihe von Spezialbegriffen, die sie manche vielleicht kennen, manche nicht. Also Versalie und Gemeine zum Beispiel für Groß- und Kleinbuchstaben. Kapitälchen kannte früher keiner, inzwischen haben die Textverarbeitungssysteme das bekannt gemacht. H-Linien, die ein Viertelpunkt bloß groß sind. Ein Geviert ist quasi ein Quadrat, bei dem die Schrifthöhe in die Breite gemacht wird, also ein Quadrat in der Schrifthöhe. Was ganz wichtig ist, ist eine Serife. Eine Serife, die braucht man bei der Typisierung der Schriften. Das hier ist eine Schrift mit Serifen. Und was sich Serife nennt, sind diese Verzierungen an den Enden und an den Stellen, wo es sozusagen Verzweigungen gibt. Diese Serifen, die haben den großen Vorteil, dass sie dem Auge helfen, die Orientierung zu behalten. Im Prinzip betonen die quasi die Schnittstelle mit so einem Linienraster, wie man es als Leseanfänger hat. Und dadurch kriegt das Auge sozusagen optisch, gerade wenn solche Zeichen nebeneinander angereiht sind, andeutungsweise eine Leitlinie. Entschuldigung. Ja, hier sind an dem Text mal verschiedene solche Maße vorgeführt. Das ist also das X, heißt auch Mittellänge. Das ist das M, die Versalhöhe. Dann gibt es aber auch natürlich Buchstaben, die durchaus nach unten gehen, die eine Unterlänge haben, eine Oberlänge haben oder sogar einen Überschuss haben. Was auch interessant ist, ist, dass sie nicht immer richtige Kreise in dem Sinn haben, Kreisbögen, sondern dass sie eine Symmetrieachse haben, die schräg liegt in den solchen Bögen und Kreisen. Wenn Sie das D anschauen, das hat also nicht eine senkrechte oder waagerechte Symmetrieachse, sondern eine schräge, die heißt dann Schwellstrichachse, weil der Strich eben dicker und dünner wird. Ja, die Buchstabenbreite, die kennt man, aber die Dichte, die heißt wirklich so. Das ist ein Buchstabe mit sozusagen dem Minimalabstand nach vorne und hinten, den man braucht. Na, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine 12-Punkt-Schrift, was heißt das? Oberlänge, Oberkante, Unterlänge, Unterkante. Das heißt, von hier bis hier, wenn das 12 mal diese 0,35 mm ist, dann ist die Schrift 12 Punkt hoch. Also ganz genau definiert. Ja, hier sind verschiedene Schriftarten. Ganz grob ist es so, dass wir heutzutage fast nur mit Antiqua-Schriften zu tun haben. Also eigentlich interessieren uns vorwiegend zwei Arten von Antiqua-Schriften, nämlich die mit Serifen und die ohne. Die heißen dann auch klassische Antiqua und Grotesk. Und die Beispiele, die kennen Sie eigentlich. Die Times ist ein klassischer Fall von einer Serifenschrift. Helvetica, eine serifenlose. Ja, und dann gibt es eine Vielzahl von weiteren Schriften, die, naja, in das System gerade so eingepasst wurden, aber die nicht so furchtbar viel Bedeutung haben. Ja, eine weitere Unterscheidung ist noch der Schriftschnitt. Wenn Sie eine Schrift haben, also eine Helvetica haben zum Beispiel, dann gibt es die natürlich in Schriftgröße, aber auch in Helvetica 12 Punkt gibt es in mager, in fett, in schmal, in breit und in normal und in kursiv. Und Kombinationen daraus unter Umständen. Es ist ein großer Unterschied, ob die Schrift von sich aus die verschiedenen Schnitte anbietet oder ob das künstlich draufgerechnet wird. Das kann man natürlich auch machen. Man kann jede Schrift fett rechnen. Besser ist natürlich, wenn die Fettschrift wirklich als solche gestaltet worden ist, also ein eigener Schriftschnitt für Fett vorhanden ist zum Beispiel. Es gibt auch noch weitere Schnitte, zum Beispiel Halbfett. Und wenn Sie wirklich große professionelle Schriften anschauen, dann gibt es oft ziemlich viele Schnitte für ein und dieselbe Schrift, so eine ganze Schriftfamilie. Ja, also wenn Sie jetzt sowas finden, Univers zum Beispiel, die hat eine Vielzahl von Schnitten und die, wenn da noch eine Zahl dahinter ist, dann gibt es eben in Linienstärken, das heißt, Sie haben nicht bloß Mager und Fett, sondern wirklich ganz genau definierte Linienstärken. Ja, ich denke, ich werde jetzt, eine Stunde ist um, ich brauche jetzt auch mal einen kleinen Moment Pause. Ich werde an der Stelle mal einfach die Pause einschieben. Es geht in dem Sinn natürlich weiter, passt nicht wahnsinnig gut vom Stoff her, aber ich glaube, wir sind alle so ein bisschen müde. Treffen wir uns um 5:30 wieder. Ja, also mitten drin in den Eigenschaften von Schriften. Wir hatten verschiedene Schriftschnitte, wir hatten verschiedene Schriftarten. Und das Letzte, was von der Art noch ist, ist die Schriftlaufweite. Ich denke, da braucht man nicht so viel dazu erklären. Laufweite heißt einfach, wie weit die einzelnen Buchstaben voneinander weg sind. Eng, normal oder gesperrt. Wobei es einen Unterschied noch gibt, den man tatsächlich kennen sollte, den müssten aber eigentlich die meisten schon längst realisiert haben, nämlich den Unterschied zwischen einer Proportionalschrift und einer Nicht-Proportionalschrift. Also die Nicht-Proportionalschriften sind diese klassischen Schreibmaschinenschriften, bei denen alle Zeichen gleich breit sind. Insbesondere ist ein I genauso breit wie ein M zum Beispiel. Das bedeutet, dass Sie mit dieser Schrift zum Beispiel ohne weiteres Tabellen oder sowas machen können. Wenn Sie Leerzeichen machen, dann sind die auch genauso breit wie die Zeichen. Wenn Sie einrücken, drei Zeichen einrücken, dann ist klar, was die drei Zeichen sind. Dagegen bei einer Proportionalschrift, wenn Sie drei Zeichen einrücken, dann weiß man nicht genau, was das für Zeichen sind. Da gibt es auch schmale und breite Leerzeichen. Dementsprechend macht eigentlich der Begriff drei Zeichen einrücken bei einer Proportionalschrift nicht wirklich Sinn, weil die sind ja einfach verschieden breit. Ja, jetzt vielleicht zu Dingen, die nicht alle kennen. Also hier ist zweimal das schöne Wort Rad in Großbuchstaben. Wenn man die zwei vergleicht, merkt man im ersten Moment gar nicht genau, was ist. Aber man sieht, das zweite ist ein bisschen schmaler. Und das liegt daran, dass das T bei dem zweiten Wort nach vorne geschoben ist. Das T überlappt sich mit dem A hier. Dort oben ist es so, dass das T dort anfängt, wo das A aufhört. Hier ist es so, dass das T wirklich sich mit dem A überlappt. Das Ganze nennt man Unterschneiden oder auch Kerning. Und das kann natürlich das Schriftbild insgesamt harmonisieren, weil diese großen Weißkanäle, wie sie da oben zum Beispiel entstehen, zwischen dem A und dem T, ja fast wie eine Wortgrenze wirken könnten. Dementsprechend bei bestimmten Buchstabenpaaren, wo das passt, zum Beispiel ein großes A gefolgt von einem großen T, kann Kerning das Schriftbild harmonischer machen. Das ist eine Geschichte, das macht man normalerweise eher von Hand. Also Kerning ist, wenn Sie große Überschriften machen, wenn Sie wirklich Buchtitel gestalten oder so, dann machen das Grafiker wirklich ausführlich und von Hand. Ein ähnliches Phänomen ist die Ligatur. Ligatur heißt eigentlich, dass Sie zwei Zeichen nicht bloß überlappen, sondern ganz miteinander verschmelzen. Und das geht nur bei bestimmten Zeichen, wo das guten Sinn macht. Also typisch sind F und L und F und I. Wenn Sie das anschauen, Lesefluss hier zum Beispiel, da ist oben ohne Ligatur, dann kommt es mit Ligatur. Oder hier bei raffiniert ist die Ligatur FI benutzt. Das war lange auch eine Spezialtechnik, die nur in hochwertigen Satzprogrammen benutzt wurde oder von Hand gemacht wurde. Inzwischen ist es so, dass die meisten handelsüblichen Textverarbeitungssysteme das auch schon automatisch machen, hat sich also ein bisschen verändert. das Tech ist von vornherein sowieso immer ein System gewesen, das hochwertigen Textsatz gemacht hat, das hat es auch schon immer gemacht. Ja, das waren aber jetzt eigentlich bloß sozusagen die Hilfsmittel, die man hat. Die Frage ist, wie wähle ich jetzt eigentlich Schriften in diesem doch ziemlich großen Raum? Ich habe Schriftarten, ich habe die verschiedensten Auszeichnungen davon, also die Schriftschnitte, ich habe, ja, müssen alles wiederholen. Was passt denn wozu? Also erstens mal tragen die Schriften einen gewissen Charakter. Also es gibt Schriften, die eignen sich für sehr technische Texte. Es gibt Schriften, die eignen sich eher für einen, sagen wir, informellen Text. Also zum Beispiel so eine Handschrift, eine simulierte Handschrift, so ein Skript. Was ganz wichtig ist aber, ist eine ganz echte Faustregel. Wenn Sie lange Texte haben, bei denen wirklich das Auge den Zeilen immer wieder folgen muss und die Orientierung behalten muss, dann empfehlen sich Serifenschriften. Also zum Beispiel die Times oder die Old Century School Book oder diese Schriften, bei denen Sie wirklich die Führung, die angedeuteten Linien durch diese Serifen haben. Der Vorteil ist, wie gesagt, besonders bei großen Texten, eine Überschrift, so wie hier, kurze Texte, das können Sie ohne weiteres mit serifenloser Schrift machen. Was ganz wichtig ist, ist, dass Sie Schriftarten nicht mischen sollten. Also, wenn Sie mischen, dann nur wenige und wirklich zwei ganz verschiedene. Aber nicht 10 verschiedene Schriftarten, mal eine, was weiß ich, eine Times und eine Bodoni und eine, zwei verschiedene serifenlose Schriften, was weiß ich, Futur und Helvetica. Das geht auf die Dauer einfach unter und verwirrt nur. Das Auge braucht Orientierung, darum muss sowohl der Zeilenabstand stimmen, als auch der Wortabstand. Das heißt, Sie brauchen wirklich, ja genau aus dem Grund, weil das Auge sich orientieren muss, eben diesen weißen Raum, der Ihnen diese Orientierung ermöglicht, dass die Fixationen richtig liegen. Die Zeilenlänge ist auch so eine Sache. Ganz lange Zeilen geben Ihnen natürlich große Probleme in der Orientierung, weil Sie dann gerade beim Rücksprung sehr leicht den Anfang wieder verpassen. Wenn Sie schauen, eine Zeitung zum Beispiel, die macht relativ kurze Zeilen. Das hat einen guten Grund, weil Sie dort eben schnell sozusagen sich orientieren können, keine anstrengende Leseerfahrung haben dabei. Also normalerweise keine zu langen Zeilen, eher vielleicht weniger als die 70 Zeichen. Die Auszeichnungen, Kursiv, Fett, Unterstreichung, mit denen ist eher vorsichtig umzugehen, was in gedruckten Texten oder am Bildschirm fast keinen Sinn macht, ist die Unterstreichung zu verwenden. Kursiv geht relativ gut, Halbfett geht auch noch, Fett springt auch zu sehr raus. Na, ist ja furchtbar. Ja, jetzt gibt es einen großen Unterschied jetzt, wenn wir überhaupt mal drüber nachdenken, wie wir Schriften auf einem Rechner zum Einsatz bringen. Schriften müssen ja irgendwie auf dem Rechner dargestellt sein, repräsentiert sein und dann eben auch zur Anzeige gebracht werden. Und das Einfachste ist eine sogenannte Bitmap-Schrift. Das heißt, Sie haben Punkte, aus denen Sie die Glyphe aufbauen. Das ist einfach ja, ein Bild aus einzelnen Punkten. Alternativ können Sie ein Vektorbild haben. Also hier in Bitmap-Schrift, ne, da haben Sie wirklich die Buchstaben als Punkte gegeben. Hier haben Sie eine Vektorschrift. Über die muss man vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Dort ist die Glyphe nicht durch Färbung auf der Fläche gegeben, sondern quasi durch Punkte auf der Kontur. Das heißt, es ist ein grafischer Schriftzug, den Sie dort haben. Eigentlich eine Kurve. Und Man spricht von Vektoren, wenn man Punkte und Richtungen hat, mit denen die Linien zwischen den Punkten sozusagen ausgerichtet sind. Ja, diese Schrifttypen, die nun, oder Formate für Schriften, die als Vektorschriften funktionieren, da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Dingen drüber. Sie kennen zwei davon wahrscheinlich, insbesondere eins, nämlich das TrueType. Das sind sogenannte Vektorschriftformate. Der Vorgänger war PostScript und ist heute auch noch üblich. Das wurde eingeführt von Adobe, als die den Laserdrucker herausgebracht haben, beziehungsweise mit Apple zusammengearbeitet haben, als Apple den Laserdrucker herausgebracht hat. So muss man es korrekterweise sagen. Und diese Schrift, die dort auf dem Laserreiter erschien, das war ja sozusagen was komplett Neues, weil sie Foto belichten konnten quasi. Sie konnten ja eine Schrift drehen, vergrößern, schräg über die Seite schreiben, alles Dinge, die man mit anderen Druckern nicht so ohne weiteres machen konnte. Und dafür gab es diese Sprache PostScript, diese Seitenbeschreibungssprache. Ja, das Problem war damals, dass Adobe versucht hat, das sozusagen so ein bisschen zu einem proprietären Geheimnis zu machen, diese Font-Spezifikationen. Und die großen Betriebssystemhersteller, Apple und Microsoft, damit nicht einverstanden waren und angefangen haben, eine Alternative aufzubauen. Sozusagen, wie kann ich PostScript ersetzen durch eigene Technologie? Ja, da gab es zwei, also die beiden haben, Hersteller Apple und Microsoft haben jeweils eine Technologie entwickelt. Apple hat es Royal genannt, Microsoft True Image. Und eine der beiden, die Apple-Entwicklung, ist dann tatsächlich zum Durchbruch gekommen. Die hat dann Apple eingesetzt, später ist sie auch auf Windows eingesetzt worden. Und dieses TrueType ist heutzutage eigentlich der Standard für Vektorfonts, was natürlich Adobe unter Druck gesetzt hat. Und die haben daraufhin letztlich doch die Spezifikationen freigegeben und eine Reihe von anderen Maßnahmen. Und was wir als Ergebnis jetzt heutzutage haben, ist, dass es eigentlich beides gibt. Also sowohl die klassischen Type 1 Fonts von PostScript als auch das TrueType. Seit neuestem gibt es auch sowas wie ein gemeinsames Format, in dem man beide ablegen kann, TrueType und PostScript. Was ist denn das Prinzip eigentlich? Wieso kann ich da vorher, ich habe es so angedeutet, Punkte auf der Kontur angeben und irgendwelche Vektoren? So eine Schrift hat ja so ein Zeichen, hat ja ziemlich frei geformte Linien, die da verwendet werden. Na, das hängt mit Interpolation zusammen. Wir haben Punkte und müssen Linien dazwischen ziehen. Und das Einfachste natürlich ist die lineare Interpolation. Das heißt, ich habe einfach zwei Punkte und ziehe eine Linie dazwischen. Jetzt kann ich aber auch die zwei Punkte nehmen und eine Parabel durchlegen, also eine quadratische Kurve machen. Das Problem dabei ist natürlich, ich weiß ja nicht, wenn ich zwei Punkte habe, wie die jetzt tatsächlich liegen sollen. Ich habe hier meine zwei Punkte. Man kann so eine Parabel durchlegen oder auch so eine Parabel durchlegen. Das heißt, ich brauche einen weiteren Punkt, einen dritten Punkt, der bestimmt, wie die Parabel durchgeht. Und das Gleiche kann ich mit kubischen Funktionen machen oder mit höheren auch noch, aber das braucht man eigentlich nicht. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Herr Pierre Bézier. Bézier ist ein Franzose, der hat bei Renault gearbeitet und war beschäftigt mit der mathematischen Modellierung von Karosserieformen eigentlich. Also von, ja, eben auch dem Problem, dass man ziemlich freie Kurvenverläufe sozusagen mathematisch irgendwie darstellen muss. Und der kam auf die Idee, kubische Interpolation zu machen und kleine Stückchen von kubisch interpolierten Folgen sozusagen hintereinander zu reihen. Man kann das auch mit quadratisch machen. Also das hier ist die quadratische Interpolation. Nochmal gezeigt, also das kann man mathematisch auch wirklich sehr schön beschreiben. Also man kann wirklich die Kurve hinschreiben als mathematische Formel. Und da haben Sie so einen Parameter t, und wenn der auf 0 sitzt, dann sind Sie bei dem Punkt 1, und wenn der auf 1 sitzt, sind Sie bei dem Punkt 2. Und da gibt es eine Formel für den X und für die X und die Y-Koordinate dieses Punkts mit dem T zwischen 0 und 1 fahren Sie quasi die Kurve ab. Das kann man auch sehr praktisch sehen, man kann es also auch wirklich zeichnen. Ich habe da auch ein Beispiel hier. Dieses Beispiel da, hier haben Sie eine lineare Interpolation, na, das ist relativ langweilig. Hier habe ich eine kubische Interpolation, da kann ich so zwei Punkte nehmen und mit dem dritten Punkt wirklich sozusagen die Parabel dazwischen steuern, deswegen ist das ein Steuerpunkt. Und dort oben habe ich eine Kube, habe ich hier kubisch gesagt, ist das eine quadratische Interpolation, dort oben habe ich eine kubische Interpolation, so dritten Grades. Da kann ich auch meine zwei Punkte festlegen und kann hier die Steigung am Ende verschieben. Das Schöne an beiden Verfahren, sowohl am quadratischen als auch am kubischen, ist, dass wenn so eine Kurve jetzt zu einem Endpunkt kommt und Sie haben da ja einen Steuerpunkt, dass die Verbindung von dem Steuerpunkt und diesem Endpunkt immer eine Tangente an diese Kurve ist. Das heißt, wenn Sie jetzt die hier verlängern, dann können Sie das wieder als Tangente an eine Fortsetzung dieser Linie nehmen und hier irgendwohin weitergehen. Das heißt, Sie können, wenn Sie die zusammenstückeln, also wenn Sie hier eine Interpolation haben und hier eine zweite und hier werden die beiden zusammengestückelt, können Sie dadurch, dass diese Steuerpunkte auf einer Linie liegen, die durch den Endpunkt geht, dass das also eine durchgehende Linie hier ist, können Sie sicherstellen, dass hier absolut kein Knick drin ist, dass das wirklich durch die Tangente ganz glatt ineinander übergeht. Und das ist eigentlich das Kernstück von diesen Bézier-Kurven, dass sie durch Aneinanderreihung quasi von solchen Abschnitten, die quadratische oder kubische Interpolation bedeuten, dass sie damit letztlich die gesamte Form darstellen können. Ja, und man nennt die auch Randpunkte, also die Endpunkte On-Points und andere Steuerpunkte. Und sowas nimmt man nun, um Schriften zu beschreiben. Also in TrueType ist es so, dass man wirklich eine Schrift, die Kontur von der Schrift, als quadratische Bézier-Kurven beschreibt und eben solche Folgen von On- und Off-Points hat, wobei die genaue Regel jetzt vielleicht gar nicht so furchtbar wichtig ist. Wichtig ist, dass tatsächlich so eine Glyphe aus irgendeiner Schrift, das ist aber eine besonders schöne Schrift genommen, ne, so eine skriptartige Schrift, wenn Sie da genau hinschauen, dann sehen Sie, hier gibt es On-Points und Off-Points und mit diesen Abschnitten zwischen diesen Punkten wird tatsächlich die Form der Glyphe beschrieben. Das heißt, die Glyphen, die wir heutzutage haben auf unseren Rechnern, sind alles Vektorgrafiken, die aus Bézier-Interpolation stammen. Das bedeutet übrigens, dass allein Schrift anzuzeigen ein enormer Rechenaufwand ist. Dass das nicht bloß irgendwie ein paar Bits schwarze Farbe sozusagen gegen weiße Farbe ist, sondern dass es wirklich im Prinzip Computergrafik ist, wenn Schriften angezeigt werden, von durchaus nennenswertem Aufwand. Deswegen geht diese Desktop-Publishing-Geschichte auch erst, seitdem wir relativ leistungsfähige Rechner haben. Das ist sehr schön und hat den riesen Vorteil, dass man diese Schriften auch skalieren kann. Die können größer werden, kleiner werden, aber sie dürfen nicht zu klein werden. Wenn Sie sich das Bild hier anschauen, dann ist hier ein Zeichen, ein M, von dem wir nach der Beschreibung sozusagen der Kontur genau wissen, wie es ausschauen müsste, auf ein Raster abgebildet. Man muss sich vorstellen, das M ist so klein geworden, dass das Raster vergleichsweise nur sehr grob wirkt. Das heißt, wir haben insgesamt ja, sozusagen zu wenig Punkte, um das wirklich darzustellen. Und dann passieren ganz komische Dinge. Es gehen wesentliche Features der Schrift verloren. Zum Beispiel sind die Serifen hier da und hier nicht. Und hier ist sogar der Zusammenhalt des Schriftzeichens weg. Ja, hier fehlt einfach was, da ist eine Lücke drin. Das Ganze nennt sich eine Rastertragödie, weil der Buchstabe sozusagen untergeht in zu kleinem Raster, zu grobem Raster, könnte man auch sagen. Ja, das ist natürlich schwierig. Da gibt es auch Rundungsfehlerprobleme. Also es gibt viele Probleme bei kleinen Größen zu schlechter Auflösung. Ich will nicht ins letzte Detail eingehen dabei, aber es gibt für beide Fontarten, für TrueType und für PostScript, gibt es sogenanntes Hinting. Also Hints sind Zusatzhinweise, das sind Tabellen oder sogar kleine Programme, die dazukommen. Bei TrueType sind es, glaube ich, sogar kleine Programme, die sozusagen dann versuchen zu retten, was zu retten ist, wenn die Rastergröße sozusagen kritisch wird. Und das ist natürlich eine recht komplizierte Geschichte, also so eine Glyphe so zu entwerfen, dass sie einerseits schön ausschaut, andererseits eben die Zusatzhints zu entwickeln, dass sie auch bei sehr schlechten Rastergrößen noch erkennbar dargestellt wird. Das ist also ausgesprochenes Spezialwissen und dafür braucht man auch spezielle Software natürlich. Also es gibt eigene, sehr teure Font Labs oder Fontographer, wie die alle heißen, eigene Software, die nur dafür da ist, Schriften zu entwerfen, Schriften zu modifizieren, zu optimieren, in denen sie also sowohl diese Bézier-Kurven zeichnen können, als auch eben dieses Hinting machen können, auch die Schrift in verschiedene Größen natürlich skalieren und ähnliches und ausprobieren, wie das dann ausschaut. Also das hier ist ein Screenshot von einem dieser Systeme und am Beispiel von TrueType. Naja, und was man da so ein bisschen sieht, ist ein kleines bisschen auch das Interface, mit dem das Hinting dort gemacht wird. So, was haben wir denn jetzt alles? Also wir haben Schrift, wir haben Wissen, wie Schriften ausschauen. Wir haben ein paar einfache Regeln, ja, wirklich bloß ganz einfache, wie wir sie einsetzen. Wir haben verstanden technisch, wie die Schrift umgesetzt wird auf dem Rechner und sind vielleicht verblüfft darüber, dass das doch ganz schön aufwendig ist eigentlich, was da dahinter steckt. Aber letztlich können wir damit ja im Prinzip bloß einzelne Buchstaben oder vielleicht mal Worte setzen. Wir wollen natürlich jetzt irgendwie eine ganze Seite oder eine große Fläche gestalten. Und bevor wir das anschauen, sollten wir so ein bisschen in unsere Wahrnehmung vielleicht noch mehr reingehen. Nach dem alten Prinzip zuerst mal zum Menschen zu schauen, wie der diese Seite zum Beispiel, die wir gestalten, tatsächlich aufnimmt. Ja, unser Sehprozess, der ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Der ist natürlich an die Augen gebunden, aber er ist gleichzeitig auch an den Verarbeitungsprozess im Gehirn gebunden. Das heißt, jemand aus unserem Kulturkreis liest automatisch auch Bilder von links nach rechts und von oben nach unten, während das in anderen Regionen der Welt natürlich durchaus anders sein kann. Also ein klassischer Fall ist das Logo der Deutschen Bank, das bewusst nicht so gestaltet worden ist, weil das in unserem Kulturkreis zunächst mal von links nach rechts gelesen wird und damit sozusagen eine Bewegung nach unten symbolisiert, die eigentlich nicht da ist, aber eben durch die Leserichtung sozusagen impliziert wird. In Wirklichkeit geht der Balken eben andersrum, von unten nach oben, was für eine Bank natürlich irgendwie naheliegend ist. Aber eigentlich eine Entscheidung, die ausschließlich von dem kulturellen Kontext herkommt. Das ist wirklich Logo, wenn Sie anschauen, das geht so rum. Da möchte ich nochmal in die Historie fast zurück an der Stelle, auch in die Psychologie. Da gibt es ein paar Leute, vorwiegend aus Österreich und USA zum Teil auch, aber es kam schon vorwiegend aus Österreich die Gruppe. Die nennt sich die Gestaltpsychologie. Edgar Rubin ist einer, der da zu nennen ist. Dort geht es um den Unterschied sozusagen zwischen dem Hintergrund und der Form, die wir erkennen. Also wann erkennen wir denn überhaupt ein Objekt auf einer Fläche? Und wir sagen immer, dass hier ist eine Figur, die wir erkennen, die dadurch erkannt wird, dass eben eine äußere Form da ist und dass ein Hintergrund da ist, von dem es sich abhebt. Das Ganze kann man noch wesentlich deutlicher machen, wenn man einzelne Effekte studiert. Und der historisch wichtigste Name dabei ist Max Wertheimer, der angefangen hat wirklich, also ein Psychologe, der aber für die Gestaltung trotzdem sehr wichtig ist, der angefangen hat, Gesetze zu definieren, sogenannte Gestaltgesetze. Also was sind die Gesetze, die eigentlich bestimmen, wieso wir etwas als Figur erkennen? Und da gibt es eine ganze Reihe von Gestaltgesetzen. Letztlich kann man da Hunderte finden, wenn man ein bisschen im Web schaut. Es gibt aber ein paar ganz wesentliche, zentrale, und die werden wir uns im Folgenden auch anschauen. Die sind durchaus hochinteressant. Ja, das erste ist das Prägnanzgesetz. Also wenn wir das Ding hier anschauen, dann weiß ich nicht genau, was Sie sehen, was da in Wirklichkeit ist. Wenn Sie das jetzt sozusagen im computergrafisch anschauen, dann haben Sie hier einen Punkt, der mit der geraden Linie mit dem Punkt verbunden ist, dann haben Sie so einen Kreisbogen, der mit dem Punkt verbunden ist, wieder gerade Linie daher, gerade Linie, noch gerade Linie, wieder ein Kreisbogen, gerade Linie, gerade Linie. Was man normalerweise glaubt zu sehen, ist ein Kreis und ein Balken. Man zerlegt das irgendwie intuitiv, obwohl das eigentlich bloß eine schwarze Fläche mit einer komischen Form ist, zerlegt man das automatisch in einen Kreis und einen Balken. Das heißt, unsere Sinnesorgane nehmen natürlich nur diese schwarze Fläche wahr, aber wir vereinfachen das automatisch und sagen, wir bilden das sozusagen auf unser Vorwissen ab und sagen, das ist ein Kreis und eine Linie. Das heißt, wir bilden Hypothesen gleich und suchen sozusagen nach einer einfachen Erklärung dieser Figur. Und alles, was wir einfach erklären können, das können wir uns merken, das können wir wiedererkennen. In dem Moment, wo die Einfachheit weg ist, wo wir also jetzt sowas haben, wo hier oben zum Beispiel nicht der Kreis ist, sondern die Verbindung aus diesem Kreis raus direkt an die Kante von diesem Balken geht, wo man also nicht mehr so klar sieht, dass das jetzt aus diesen zwei Bausteinen aufgebaut ist. In dem Moment kommt uns die Figur schwierig vor und dementsprechend ist sie für uns auch weniger leicht merkbar, weniger prägnant. Unsere Glyphen müssen zum Beispiel in der Schrift alle so gemacht sein, dass sie eine hohe Prägnanz haben, dass man sie leicht aus diesen elementaren Bausteinen zusammensetzen kann. Also wenn Sie das anschauen, das Helvetica A, das ist hochgradig prägnant, wirklich ganz klar, wie das aus einfachen Bausteinen zusammengesetzt ist. Und hier sind zwei Beispiele für A's aus anderen Schriften, die schrittweise einfach weniger prägnant werden. Das ist also noch relativ gut zu erkennen und hier bei dieser Skriptschrift ist es sogar schwer zu beschreiben, was da passiert und tatsächlich ist es auch so, dass das wiederzuerkennen, dass das ein A ist und nicht ein H, auch schon eine gewisse kognitive Leistung braucht. Mit den chinesischen Zeichen da unten wollte ich bloß nochmal andeuten, dass es natürlich auch bei so einer Schrift verschiedene Glyphen gibt und prägnantere und weniger prägnante, also ganz klare, einfach aufgebaute und welche, die deutlich stärker verziert sind. Also das ist nicht unbedingt bloß vom lateinischen Alphabet abhängig. Ja, ein weiteres Prägnanzgesetz ist das Gesetz der Geschlossenheit. Wenn man das hier anschaut, dann werden die meisten Betrachter nicht wirklich Linien sehen, die da auf der Fläche sind, so klammerförmige Linien, sondern sie sehen eins von zwei Dingen. Entweder sie sehen Quadrate, die unterbrochen sind, oder sie sehen sowas wie Säulen, die da stehen. In jedem Fall ist es so, dass wir versuchen, die zusammenzubauen. Ja, vorher haben wir eine Form zerlegt, jetzt bauen wir Dinge, die da sind, zusammen und bauen daraus sozusagen ein neues Objekt, das wir sehen, weil das unserem Erfahrungshintergrund besser entspricht, weil das auch eine Sache ist, die uns im täglichen Leben durchaus hilft. Also wenn wir unterbrochene Linien zum Beispiel vervollständigen, das ist, wenn das jetzt ein Auto ist, das hinter einem Baum versteckt ist oder hinter einem Busch oder so, kann das ja durchaus lebensnotwendig sein, dass man sieht, da ist ein Auto und nicht sozusagen den Zusammenhang zwischen den zwei Teilen verliert. Deswegen ist Geschlossenheit eine ganz wichtige Sache für uns. Diese Gesetze, die braucht man an vielen Stellen, also auch in der Gestaltung von Benutzungsoberflächen, in Visualisierungen, so werden die immer wieder begegnen. Das Gesetz der Ähnlichkeit, ja, hier haben Sie lauter sehr ähnliche Objekte links, also die sind alle gleich. Rechts haben Sie zwei Sorten. Und in der Regel wird man als Betrachter sagen, das rechts ist sozusagen in Spalten sortiert. Da gibt es eine Spalte mit Punkten, eine Spalte mit weißen Quadraten, eine Spalte mit schwarzen Punkten und so weiter. Das heißt, die ähnlichen Objekte, die betrachten wir als eine Gruppe. Wir kommen jetzt nicht auf die Idee, dieses rechte Bild sozusagen horizontal aufzuspalten und zu sagen, das sind Zeilen, die jeweils abwechselnd aus einem Punkt und einem Quadrat bestehen. Sondern wir sehen das sozusagen so, dass die Gruppierung entlang der Ähnlichkeit geht. Also unsere Wahrnehmung von Figuren wird von der Ähnlichkeit geleitet. Interessanterweise gibt es ein zweites Gesetz, das stärker ist als die Ähnlichkeit, das Gesetz der Nähe. Wenn Dinge nahe beisammen sind, gehören sie zusammen, deswegen werden sie von uns als eine Gruppe wahrgenommen. Jetzt habe ich das gleiche Bild wie vorher gemacht, ein paar von denen rausgelassen und den Abstand vergrößert. Und auf einmal fällt es uns richtig schwer, das als Spalten zu sehen. Obwohl die Ähnlichkeit genauso in den Spalten da ist, Wir haben jetzt das Bedürfnis, das sozusagen als Zeilen zu sehen, also nach der Nähe, nach dem räumlichen Abstand die ganze Sache zu strukturieren. Also das heißt, unsere Gruppenbildung, unsere Figurenerkennung wird von diesen Gesetzen bestimmt und die sind durchaus von verschiedener Kräftigkeit sozusagen. Das Gesetz der Nähe ist das stärkste oder eins der stärksten überhaupt, was man hier an der Stelle ganz deutlich sieht. Und das ist auch was sehr Schönes, das Gesetz der durchgehenden Linie. Das hatten wir vorher schon, dass Linien verbunden werden. Hier wird es noch deutlicher. Wir haben hier zwei Linien, die geht von A nach B und eine zweite Linie, die geht von C nach D. Wenn ich Ihnen nur das rechte Bild zeige, haben Sie damit überhaupt keine Probleme. Wenn ich Ihnen das linke Bild zeige, was nichts anderes ist als diese beiden Linien um ein paar Millimeter zusammengeschoben, dann fällt es uns richtig schwer zu glauben, dass das eine Verbindung von A nach B und von C nach D ist. Wir wollen dann eigentlich sofort sagen, hier ist eine Verbindung von A nach D, die wird gekreuzt von der Verbindung von B nach C. Das heißt, wir wollen die einfachste Lösung immer wieder, eine mit wenig Knicken in den Linien drin, die Erklärung fällt uns sofort ein. So empfinden wir das Bild intuitiv. Also auch immer die einfachste Erklärung auf unserem Erfahrungshintergrund. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was man als durchgehendes Prinzip sehen kann. Ja, das ist was sehr Interessantes. Da können Sie mal schauen, was Sie da alles sehen in dem Bild. Da mache ich mal kurz das Licht ein bisschen dunkler. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere. Forrester's Eyes heißt das Ding. Was interessant ist an dem, also natürlich sieht man da einen Wald und Reiter, aber wer genau hinschaut, wird Gesichter sehen. Wenn Sie mal anfangen, da drin nach Gesichtern zu suchen, dann wird Ihnen Schritt für Schritt irgendwie ganz komisch, weil Sie immer mehr Gesichter sehen. Da sind ganz viele Gesichter drin. Also ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, es sollen glaube ich 13 Stück sein oder so. Also wer noch keins gefunden hat, hier zum Beispiel ist ein ganz deutliches Gesicht zu sehen. Oder hier ist ein deutliches Gesicht. Also es ist ein netter Sport, ne, da drin Gesichter zu finden. Das Interessante ist, wenn Sie jetzt alle diese schönen Gesichter gesehen haben und Sie schauen sich jetzt dieses Bild nochmal an und versuchen den Eindruck, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass hier irgendwelche Reiter durch den Wald an einem Bach oder so zu sehen sind, es ist richtig schwer. Auf einmal sehen Sie dauernd diese Gesichter, die vorher überhaupt nicht da waren. Die sind jetzt plötzlich nicht mehr wegzukriegen. Sie haben jetzt in dem Bild was erkannt, Sie haben eine Erklärung für das Bild gefunden, die, weil das so überraschend ist, natürlich auch ziemlich tief verwurzelt ist und auf einmal kriegt man es nicht mehr los. Das heißt, Sie haben in dem Fall was erlebt, ist das Gesetz der Vertrautheit, dass Sie bestimmte Wahrnehmungen sozusagen wiedererkannt haben, die Sie kennen, von Gesichtern ist das besonders stark natürlich, die Vertrautheit. Und wenn irgendwo ein vertrautes Muster ist, dann sehen wir das als vertrautes Muster und sind nicht mehr in der Lage, das als was anderes zu sehen als dieses vertraute Muster. Also das ist eine total spannende Gegend, ein total spannendes Gebiet der Psychologie, Wahrnehmungspsychologie, dass man als Medieninformatiker auch ein ganz gewisses Stück reinschauen muss und die Nebenfach Mensch-Maschine-Interaktion haben, machen das ja zum Teil auch mit dem Psychologen zusammen. Für uns heißt es jetzt Typografie und Gestaltgesetze. Wie hängt denn das zusammen? Naja, das erste habe ich schon mal gesagt, professionelle Schriften sollen prägnant sein, also aus einfachen Formen aufgebaut sein. Und wenn Sie solche Sachen anschauen wie das Kerning zum Beispiel, also das Überlappen von Buchstaben, um zu verhindern, dass zu viel Weißraum zwischen dem A und dem T entsteht, das ist natürlich genau ein Versuch, mit dem Gesetz der Nähe umzugehen. Weil das Gesetz der Nähe sagt uns, wenn wir die zwei zu weit auseinanderrutschen aus rein technischen Gründen, dann nimmt unser Wahrnehmungsapparat die als zwei getrennte Dinge wahr. Er glaubt, da ist eine Gruppe RA und einen separaten T. In Wirklichkeit ist es eins. Also müssen wir versuchen, dass die eben wirklich nach dem Gesetz der Nähe als eng zusammengehörig wahrgenommen werden. Bei der sogenannten Makrotypografie, also wenn Sie jetzt eine ganze Seite gestalten oder einen ganzen Bildschirm, da ist es vielleicht sogar noch stärker. Also wenn Sie Dinge als zusammengehörig auszeichnen wollen, dann müssen die idealerweise nah beisammen sein und optische Ähnlichkeit haben. Das geht direkt auf die Wahl der Schrift, der Farbe, des Layoutmusters, dass Sie die Dinge, die logisch oder von der Struktur her Ihres Textes gleichartig sind, dass Sie die eben gleich gestalten und optisch zusammenbringen. Sie sollten die Wahrnehmung auch nicht irreführen und nicht irgendwelche Effekte, wo wir Figuren sehen, dann plötzlich mittriggern. Ja, es kann ja passieren, dass man plötzlich irgendwelche Figuren erkennt, die gar nicht gemeint waren. Also das werden wir gleich noch bei den typografischen Gestaltungseffekten sehen, dass bei Text zum Beispiel plötzlich ein Bauch entsteht, wenn da die Zeilen in der Mitte länger werden und wieder kürzer, dann sehen wir plötzlich diese gewölbte Linie und machen daraus eine Figur, was eigentlich gar nicht wirklich gemeint ist. Ja, damit sind wir schon bei den Textblöcken. Wenn Sie eine Seite haben und Sie haben darauf Text, dann müssen Sie natürlich letztlich die Augen führen und die Gruppierung nach diesen Gestaltgesetzen angemessen machen. Das bedeutet, dass Sie zunächst mal eine klare Gliederung brauchen, das ist logisch, dass Absätze einheitlich sind, Gesetz der Ähnlichkeit, dass Sie Absätze deutlich trennen, möglichst nach dem Gesetz der Nähe, indem Sie den Abstand einfügen. Auch eine Einrückung kann bei Absätzen helfen, also dass Sie zum Beispiel manchmal in Texten sowas finden, der erste Absatz ist meistens noch normal und dass der zweite Absatz dann sozusagen vorne eingerückt ist, das ist häufig in Büchern, das macht guten Sinn, weil genau das hier sozusagen eine Stelle ist, wo unser Auge ein Signal findet und wiedererkennt, hier oder unser Wahrnehmungssystem insgesamt, das ist schon mehr als das Auge, hier ist was Besonderes, hier ist was Neues. Und wenn das einfach ganz normale Kästen wären, die sich auch bloß im Abstand unterscheiden, wäre es ein bisschen schwerer zu erkennen. Ja, Einzelzeilen und Absätze, da haben wir übrigens zum Beispiel hier, ja, also das ist das hier, einen Text hier, ohne das, was ich gerade gemacht habe, hier ist der Abstand weggelassen, aber es ist bloß dieser Einzug da am Anfang gemacht, bloß dieses Einrücken. Und Sie sehen, dass man das sofort erkennen kann, wo hier die Absätze sind. Ja, wichtige Regel ist, dass einzelne Zeilen nicht abgetrennt werden sollen, weil die natürlich dann wieder als ein Objekt erkannt werden. Die gehören, Gesetz der Nähe, gehören natürlich dazu. Da gibt es diese schönen Begriffe aus der Druckersprache wie Hurenkind und Schusterjunge. Also einfach abgetrennte Teile, eine letzte Zeile am Anfang einer Spalte, also es ist übergeschwappt auf die nächste Seite und dann ist bloß noch eine einsame Zeile, die zur vorherigen Seite gehört hätte. Oder Sie sind am Ende einer Seite und dann fängt gerade eine neue Seite an und die erste Zeile ist noch auf dieser Seite. So etwas sollte man vermeiden, was heutzutage Satzsysteme eigentlich auch meistens automatisch machen. Ja, jetzt haben wir die Textausrichtung. Da kennen Sie ja die klassischen Dinge aus jedem Textverarbeitungsprogramm, zentriert, linksbündig, rechtsbündig, Blocksatz. Mittelachsensatz und Flattersatz sagen die Drucker eher, für zentriert Mittelachsensatz und für linksbündig, rechtsbündig Flattersatz. Und normal denkt der Informatiker wahrscheinlich, na Blocksatz, das ist das raffinierteste, das eleganteste, das nehmen wir immer. Es ist bei Weitem nicht ganz so einfach. Also hier sind die Beispiele nochmal. Dieser Mittelachsensatz, also zentriert, ist tatsächlich schwer lesbar, weil unser Auge eben keine klare Führung hat, weil wir nicht irgendwie eine Kante haben, an der wir entlang nach unten gehen können, sondern es geht immer raus und rein. Das heißt, es eignet sich eigentlich nur für Überschriften oder relativ kurze Texte. Der rechtsbündige Flattersatz ist auch ein bisschen ein Problem, weil da die Achse eben rechts ist, was für uns, die wir doch von links nach rechts lesen, zunächst mal irritiert. Also bleiben als die wichtigsten eigentlich der linksbündige Flattersatz und der Blocksatz. Ja, der Flattersatz, der hat schon eine ganz große Akzeptanz. Wenn Sie genau schauen, in sehr gut gestaltete Bücher, zum Beispiel das Buch über Typografie, das ich da angegeben habe, das ist konsequent im Flattersatz gesetzt. Das heißt, die Zeilen sind unregelmäßig lang. Das gibt dem Ganzen ein frisches, lebendiges Erscheinungsbild. Es ist viel besser, wenn wir gleich sehen, wenn kurze Zeilen vorkommen, kommt Fluttersatz ohne weiteres damit vor, zurecht. Es ist natürlich auch irritierend so ein bisschen. Also wenn Sie die beiden Beispiele anschauen, des Rechts ist Fluttersatz, der diese dort geschriebene Regel beherzigt, lang, kurz, lang. Das heißt, hier ist eine relativ kurze Zeile, dann kommt eine längere, eine kürzere, eine längere, eine kürzere, eine längere, eine kürzere, eine längere. Abwechselnd eine längere und eine kürzere Zeile. Dadurch wirkt das Ganze einerseits aufgelockert, andererseits doch relativ gleichmäßig. Wenn Sie einen Fluttersatz haben, in dem sowas passiert wie hier, da wird es länger, länger, länger. Damit haben Sie eine Treppe und das Ganze wird schon wieder, kommt in die Gefahr, dass wir das als ein Dreieck oder eine Treppe wahrnehmen, dass unser Wahrnehmungsapparat plötzlich wieder eine Figur darin sieht, Gesetz der Vertrautheit, und das Ganze zunächst mal auf jeden Fall irritiert, im Vergleich zu dem hier, was viel mehr als ein reiner Text gesehen wird. Das ist das gleiche Spiel, wenn Sie hier kurz, lang, kurz nur haben, und das könnten wir noch ein bisschen ausbauen. Wenn das also kurz, länger, länger, kürzer, kürzer, kürzer wäre, dann haben Sie so einen richtigen Bauch und der wird dann auch wieder als eigenes Objekt wahrgenommen. Das ist also gefährlich beim Fluttersatz. Lässt sich aber vermeiden, ist aber natürlich auch aufwendig, das tatsächlich zu tun. Ja, und dieser Blocksatz, den alle eigentlich so gern mögen, der hat schon so seine Probleme. Also hier ist ein Beispieltext im Blocksatz, noch einer, und einer, von dem man gar nicht mehr sieht, dass es Blocksatz ist, weil man sich an dieser Stelle sozusagen aus der Affäre gezogen hat, indem man dann letztlich doch Fluttersatz gemacht hat. Also die Probleme sind ganz offensichtlich, dass wenn Sie relativ schmale Spalten haben oder relativ lange Worte, dass Sie dann mit dem Blocksatz sich schwer tun, wirklich den Abstandsausgleich hinzubekommen. Ein Blocksatz funktioniert ja so, dass Sie den variablen Abstand zwischen den Worten und zum Teil auch zwischen den Zeichen eines Wortes nehmen und versuchen, zunächst mal vorweg auszurechnen, wie viel Abstand Sie minimal und maximal da reintun können, und dann schauen Sie, wie viele Worte unter Berücksichtigung des Abstands reinpassen. Und wenn Sie die Worte haben, dann gleichen Sie den Abstand gleichmäßig aus, dass Sie eben, wenn es wenig Worte sind, mehr Abstand zwischen den Worten haben und die Worte vielleicht ein klein bisschen dehnen, und umgekehrt. Und das bedeutet jetzt, wenn Sie zum Beispiel nur zwei Worte in so einer Zeile haben, wie hier, dass Sie natürlich nicht recht wissen, was Sie tun sollen. Da entsteht einfach dann ein großer Leerraum. Also der Vorteil ist, wenn es funktioniert, dass man so eine Art Textflächen hat, die ein sehr ruhiges Erscheinungsbild geben, die quasi so eine Art Rechteck auf der Fläche sind. Es gilt als professionell, heutzutage ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber als die Leute viel mit der Schreibmaschine geschrieben haben, war das natürlich beeindruckend, wenn man Blocksatz macht. Problematisch ist vor allem, wenn Sie zu kleine Spalten haben, wie es diese Beispiele, denke ich, deutlich zeigen. Also das, was man da oben hat, ist ein sogenannter Eselspfad. Da zerfällt der Text quasi in zwei Teile. Und das ist wieder genau unser Gesetz der Nähe. Ja, wir nehmen dann plötzlich zwei Blöcke wahr und sind kaum mehr in der Lage, das als zusammenhängende Zeilen zu lesen. Also das ist wirklich gefährlich beim Blocksatz. Auch diese unregelmäßigen Wortabstände generell im Blocksatz, Gesetz der Ähnlichkeit und so, die machen es ein bisschen schwerer, den Text gleichmäßig zu lesen. Also insgesamt schneidet der Blocksatz gar nicht so furchtbar gut ab. Letztlich kann man sagen, Blocksatz liefert hohe Qualität, nur wenn Sie erstens diese langen Probleme mit den langen Worten vermeiden. Gerade in der deutschen Sprache ist es ja oft schlimm, dass die Worte sehr lang im Vergleich zur Zeilenlänge sind. Das kann man mit guter Worttrennung verbessern. Also wenn Sie eine gute Worttrennung haben, wird der Blocksatz viel besser. Und eben sehr gute Zeilenumbruchsoftware. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt in dem freien Softwarebereich sind, mit dem System Tech, da können Sie schon sehr hochwertigen Blocksatz erzeugen. So, jetzt sind wir also schon ein Stückchen auf Richtung Fläche gekommen. Wir hatten also die einzelnen Zeichen, haben uns die Gesetze angeschaut, wie jetzt Blöcke daraus gestaltet werden sollen, um mit den Wahrnehmungsgesetzen so ein bisschen zusammenzupassen. Jetzt muss man natürlich sehen, wie schaut das aus, wenn wir eine ganze Seite haben, wie legen wir die bedruckten Teile dort auf der Seite an, wo ist denn da genau was? Ja, und das nennt man einen Satzspiegel. Satzspiegel ist quasi ein Plan drüber, wo auf der Seite was platziert wird. Und da gibt es auch wieder Regeln. Also was als harmonischer Satzspiegel gilt oder als harmonischer Satz gilt, ist, dass Sie grundsätzlich den Abstand nach oben und zu den Seitenrändern gleich lassen, dass sie aber nach unten einen größeren Abstand haben als zur Seite nach oben. Das ist wieder unser Gesetz von der optischen Mitte, genau wie bei diesem H, wo man den Balken höher gesetzt hat. Schauen Sie mal, was die Standardeinstellungen von Microsoft Word sind. Da werden Sie genau so was finden, dass oben links rechts ein bestimmter Abstand ist und nach unten ist ein größerer Abstand. Da kann man ja dann auch die Seitennummer noch reintun. Das passt sehr gut. Was auch sehr häufig nicht bemerkt wird, aber sozusagen einen harmonischen Eindruck erzeugt, ist, dass Sie bei den Elementen des Satzspiegels und der gesamten Seite die gleichen Proportionen haben. Das heißt, dass das Verhältnis von Breite zu Höhe von einem Bild genauso ist wie von der Seite, von der zum Beispiel DIN A4-Seite, auf der Sie das Ganze machen. Das sorgt für eine gewisse Harmonie. Das wären jetzt DIN-Formate, DIN-A-Formate, die haben Seitenverhältnis 5:7. Und dort haben Sie jetzt einfach mal verschiedene Möglichkeiten, wie man den Satzspiegel überhaupt mal die Fläche, die bedruckt wird, unterbringen kann. Und die sind jetzt so gewählt, dass das gleiche Verhältnis, Seitenverhältnis hat wie die gesamte Seite, also hier. Und hier haben Sie nochmal im Vergleich zueinander einen, der unten den gleichen Abstand hat wie zur Seite und einen, der unten einen größeren Abstand hat, von den beiden der rechte definitiv zu bevorzugen ist. Jetzt ist es aber nicht ganz so, dass wir bloß eine Seite anschauen, sondern wir haben meistens ja mit zwei Seiten nebeneinander zu tun. Kommt auf die Druckprodukte an, also wenn es jetzt bloß ein Plakat ist, dann natürlich nicht, aber wenn es irgendwelche Bücher sind, Zeitschriften, dann müssen wir mit Doppelseiten rechnen. Da gibt es eine interessante Konstruktion, also da sind jetzt die Diagonalen von den Seiten eingezeichnet und von der Doppelseite. Und wenn ich mich an diesen Diagonalen orientiere und meine Eckpunkte hier auf diese Diagonalen setze, hier die drei Eckpunkte, der vierte ergibt sich ja dann, dann habe ich automatisch eine bedruckte Fläche, also einen Satzspiegel, der das gleiche Seitenverhältnis hat wie die Seiten selber. Das heißt, es wirkt zunächst mal schon harmonisch und ich habe auch die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass der Abstand zur Mitte anders ist als nach außen. Das sollte in der Mitte vielleicht ein bisschen schmaler sein. Kommt darauf an, wenn die Bindung noch dazu kommt, dann muss man natürlich in der Mitte das noch dazu schlagen. Aber für den optischen Eindruck rechnet man ja zunächst mal ohne der Bindung, die da technisch noch dazu kommt. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Also ich kann bei der gleichen Konstruktion, kann ich hier mehr Fläche bedrucken oder weniger. Dann habe ich natürlich bei der dunkelgrauen Variante hier habe ich natürlich sehr viel ungenutzten Raum auf meiner Seite. Das muss man schon sehen. Es gibt auch eine Version jetzt unter diesen Möglichkeiten, also wenn Sie sich das anschauen, diese Doppelkonstruktion, Diagonalkonstruktion, wo Sie quasi diese bedruckte Fläche schrumpfen oder wachsen lassen können, da gibt es einen Punkt von diesen Möglichkeiten, der besonders auffällt und der ist hier rechts dargestellt. Da ist es nämlich so, dass die Höhe dieses bedruckten Felds genauso groß ist wie die Breite der Seite. Und das gilt als eine besonders harmonische Darstellung. Das können Sie auch konstruieren, übrigens relativ leicht, indem Sie hier die Parallele zu der Diagonalen dort oben einzeichnen. Dort sind wir im sogenannten goldenen Schnitt. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was der goldene Schnitt ist. Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Das ist eine uralte Geschichte, die stammt von Euklid eigentlich und ist im antiken Altertum schon genutzt worden. Die Teilung im goldenen Schnitt wird an ganz, ganz vielen Stellen benutzt. Also man findet sie in der Natur relativ oft. Also das ist so eine berühmte Zeichnung, das geht auf Leonardo zurück, wo man an den Proportionen des menschlichen Körpers beweist, dass dort immer wieder der sogenannte goldene Schnitt vorkommt, wo das ganz klassisch eingesetzt wird. Das ist in der Architektur, vor allem die antike griechische Architektur hat das benutzt und wird bis heute in der Architektur benutzt. Aber an ganz vielen anderen Stellen im Design und in der Kunst findet man das. Nüchtern gesagt ist der goldene Schnitt, das was hier steht, also 0,38 zu 0,68. Was heißt das? Sie haben also eine Strecke, die Sie asymmetrisch aufteilen. Da haben Sie also eine große Strecke M und eine kleine Strecke klein M, groß M und klein M. Man spricht da von Major und Minor. Und man sagt, dass sich der Major zur Gesamtstrecke so verhalten soll wie der Minor zum Major. Das kann man auch konstruieren. Das da oben ist die klassische euklidische Konstruktion dafür. Sollte sich eigentlich fast von selber erklären. Also wir nehmen die, haben die Strecke AB, die wir aufteilen wollen. Dann tragen wir nach oben die Hälfte von AB ab im rechten Winkel, ziehen einen Kreis von B hier runter auf die Verlängerung dieses Lots hier, haben damit den Punkt D und dann gehen wir nochmal in A mit dem Punkt D und ziehen unseren Kreis hierher, dann kriegen wir den Schnittpunkt S. Das ist also eine Konstruktion mit Zirkel und Lineal, mit der Sie jetzt hier Ihren Major und Ihren Minor bekommen, die genau so sind, dass dieser goldene Schnitt eingehalten wird. Warum der goldene Schnitt als besonders harmonisch gilt, weiß man nicht. Vermutlich eine Theorie ist, dass der in der Natur oft vorkommt. Und dass er in der Natur oft vorkommt, könnte damit zusammenhängen, dass bestimmte Rekursionsgesetze, also insbesondere diese Fibonacci-Rekursion, die bei Zellteilungsverhalten sich relativ automatisch ergibt an manchen Stellen, dass die dazu führt, dass natürliche Strukturen einfach dieses Verhältnis aufweisen. Man weiß es nicht so ganz genau. Aber das ist jedenfalls was, das man im Zweifelsfall, wenn man was aufteilen muss, immer im Kopf behalten kann. Das ist meistens eine gute Wahl. Ja, gutes und schlechtes Layout. Sie sehen schon, ich bin da bei relativ alten Quellen. Warum ist das linke ein vergleichsweise schlechtes Layout? Naja, das ist einfach ziemlich langweilig. Ne? Sie haben alles sehr symmetrisch. Es ist schon schön gestaltet irgendwie. Aber es hat auch wieder dieses Phänomen, das wir vorher gesehen haben mit den Gestaltgesetzen. Da fängt an, dort irgendwelche Figuren rein zu interpretieren, die mit dem Bild überhaupt nichts zu tun haben. Dass man hier also irgendwie einen Kopf auf einem Körper oder irgend sowas sieht. Und vor allem diese strikte Symmetrie macht das Ganze eher unschön. Wenn Sie das mit dem rechten Beispiel vergleichen, das wirkt sowohl aufgeräumt und strukturiert als auch lebendig. Ja, um sowas zu erreichen, arbeitet man vernünftigerweise mit Rastern. Das heißt, man legt auf die Seite ein bestimmtes Raster mit Spalten und Zeilen und versucht auch an denen sozusagen bestimmte Ankerpunkte festzulegen, wo man sagt, wenn jetzt auf der Seite ein bestimmter Text zum Beispiel ein bestimmtes Bild sein soll, dann hängt sich das an der Stelle an. Also hier wäre ein Anker zum Beispiel hier unterhalb dieser Aufteilung. Da ist immer so ein Kopfbereich quasi und ein Rumpfbereich. Und hier können Sie Dinge nochmal verankern. Sie haben in dem Fall ein Raster, mit dem Sie sehr flexibel umgehen können. Sie können also in die einzelnen Rasterblöcke zum Beispiel hier nichts reinschreiben, da einen kleinen Text reinschreiben. Sie können über mehrere Rasterblöcke drüber ein Bild ziehen. Sie können bloß ein Bild in einen Rasterblock reinmachen und haben dadurch die Möglichkeit, einerseits zu variieren, andererseits die Einheitlichkeit zu wahren. Und auf die Art kriegen Sie sozusagen ein praktisches Hilfsmittel quasi, um zunächst mal einen vernünftigen Ansatz für ein Layout zu bekommen. Das hier war noch so, dass das ein mehrspaltiges Raster war, das also nun, sagen wir, drei horizontale Spalten für die Seite vorgesehen hat. Hier ist es wirklich mehr wie ein kariertes Blatt Papier. Hier haben Sie wirklich so ein Modulsystem, wo Sie horizontal, vertikal in ziemlich gleichen Abständen rastern. Also vier Spalten, vier Zeilen. Und das Verhältnis der Spalten und Zeilen ist ungefähr so, also das Höhenbreitenverhältnis der Spalten und Zeilen, so wie der Seite, die wir haben. Und damit kriegen Sie natürlich ein noch flexibleres Raster, das Sie benutzen können. Und auch da haben Sie den Effekt, dass Sie Module dann einzeln nehmen können oder zusammenfassen können. Also zum Beispiel ist kein Problem, hier zweispaltigen Text oder einspaltigen Text in das gleiche Raster einzubauen. Sprich, wenn Sie also ein komplexes Layout machen wollen, ist eine der wichtigsten Entscheidungen vorweg, so ein Raster zu haben, an dem Sie das Ganze anordnen. Und das Raster muss natürlich nur so fein sein, wie die komplizierteste Seite, die Sie insgesamt bauen wollen. Wenn man dazu mehr lesen will, ich habe dieses Buch Thinking with Type als Literatur angegeben, aus dem sind diese Seitenbeispiele jetzt gerade auch gewesen. Ja, vielleicht was Letztes noch. Wenn Sie Texte auf einer Seite anordnen, dann sind das eigentlich zwei ganz verschiedene Prozeduren. Das eine ist das grafische Anordnen der Texte, der Bilder auf der Seite. Das andere ist, die Texte selber zu erstellen und die Bilder zu erstellen. Insbesondere bei den Texten ist es so, dass man oft das Problem hat, ich will jetzt mit einem Grafiker reden und ich habe aber die Texte noch gar nicht, die werden gleichzeitig geschrieben. Um das gleichzeitig zu machen oder auch mit verschiedenen Layouts zu experimentieren, bevor man überhaupt die Texte hat, gibt es eine ganz einfache Technik, dass man nun den Text schlicht durch einen Platzhalter für den Text ersetzt. Also eine Sache, eine Technik, die üblich ist, ist, dass man sowas reinschreibt wie diese M's hier, wo man mit, auch Worte simulieren kann, mit einem, indem man sozusagen Großbuchstaben macht. Das hilft schon ein bisschen, das darzustellen, den Eindruck zu kriegen, ohne dass sie die Texte haben müssen. Was die Grafiker auch sehr gerne machen, ist, dass sie Standardtexte nehmen, die nicht wahnsinnig viel Sinn tragen. Ganz beliebt sind zum Beispiel lateinische Texte, die man für längere Textpassagen benutzt. Da gibt es so eine Reihe von Standardtexten, die dort einfach eingesetzt werden. Was ich damit sagen will, das Layout existiert zunächst mal unabhängig von diesen Texten, die da drin stehen, der Überschrift, dem Textinhalt. Und es kann sehr wohl sehr sinnvoll sein, das Layout zuerst mal zu entwerfen, bevor man die Texte wirklich hat, oder auch ganz bewusst eben von dem Text weg zu abstrahieren und das als praktisch grafische Gestalt zunächst mal zu untersuchen. Ja, ich möchte an der Stelle aufhören, auch weil meine Stimme heute überhaupt nicht mehr mitmachen mag. Nächste Woche geht es in HTML. Dankeschön.